That's pretty good. You're really on the field stands.
Attention.
Hey, it's a perfect night for football. Perfect night for football.
Attention.
Das sind die Sofa-Quarterbacks mit der Sportradio 360.de Extravaganza zur National Football League. Overtime nicht ausgeschlossen, aber garantiert vier Quarter mit exzellentem Passspiel, bemerkenswerten Rushes und roten Flaggen, die unsere Special Team Coaches den Umpires entgegenschleudern.
Still not in and now in for the touchdown, no flags. Unbelievable.
Und hier ist der Mann, der Tim Tebow persönlich die Beichte abnimmt, Nicolas Martin.
Let's go! We gotta go to work!
Sportradio 360, die Sofa-Quarterbacks, NFL, ja, um einen Tag verschoben aus persönlichen Gründen, aber heute dann am Start die NFL, der Blick auf Woche 17, erstmals nicht die letzte Woche der NFL Regular Season. Der ganze Wahnsinn geht nochmal in Woche 18 mit zwei Samstagsspielen und dann vielen Sonntagsspielen. Teams haben sich für die Playoffs qualifiziert, andere sind nicht mehr im Playoff-Rennen dabei. Und wir hatten noch keine Coaches-Entlassung. Das ist vielleicht eine der größten Überraschungen an diesem 17. Spieltag. Ja, um all das zu besprechen, haben wir Chef-Analyst und ja, vielleicht auch Chef-Psychoanalyst, was zumindest NFL-Geschehen betrifft, Jan Wegwerter am Start. Hallo Jan.
Moin, moin, Nicola. Ich sag mal so, mittlerweile ist es ja doch wieder so weit, dass ich hier dauerhaft auf dem Sofa Platz genommen habe. Ich lade dich mal wieder ein, rüberzukommen. Ich werde wieder ein Stück Platz geben, aber ich kann dir auch sagen, aufgrund der dünnen Depth, die wir gerade bei den Sofa-Quarterbacks eindeutig haben, wenn du mich hier wegschickst vom Sofa, dann kann es sein, dass ich mich kurzerhand entkleide und winkend in den Sonnenuntergang reite. Hallo.
Ja, also der war ja auch noch, den hatte ich schon wieder verdrängt, der war ja dann gestern, ich habe gestern gesehen, der war ja dann bei den Brooklyn Nets beim Basketball, was wiederum heißen würde, er ist inzwischen geimpft, weil in New York darf er ja sonst nicht in die Halle, oder der gefälschte Impfausweis funktioniert immer noch, das wäre dann die andere Alternative, aber ich weiß nicht, ob wir so ins Detail gehen wollen, weil das bringt wieder so ein paar Sachen hoch, die wir so eigentlich nicht mehr besprechen wollten. Es gibt natürlich nicht nur Erfreuliches aus der NFL zu vermelden, sondern auch traurige Nachrichten. Letzte Woche John Madden, Jan, diese Woche Dan Reeves, Spieler der Cowboys, Headcoach der Broncos, Headcoach der Falcons und ja, irgendwie zusammen mit Marty Schottenheimer, einer, der als Coach doch recht erfolgreich war, dem die Super Bowl-Titel fehlen und der irgendwie deshalb es bisher nicht in die Hall of Fame geschafft hat, aber trotzdem eine bleibende Spur in der NFL hinterlassen hat.
Ja, Dan Reeves hat auf jeden Fall eine bleibende Spur in der NFL hinterlassen. Im Gegensatz zu Marty Schottenheimer, der immer in den Playoffs vor dem Super Bowl auf verschiedene tragische Weise gescheitert ist, war es bei Dan Reeves ja so, dass er den Super Bowl mehrfach erreicht hat. Dreimal als Coach der Broncos, eben als Coach von John Elway. Da gab es ja in jedem Super Bowl ziemlich auf die Mütze, das muss man ja so deutlich sagen. Unter anderem ja auch die höchste Super Bowl-Niederlage haben sich ja Elway und Reeves müssen sich zuschreiben. Dann gab es dieses kurze Intermezzo bei den Giants und dann ist er ja doch relativ sensationell mit den Atlanta Falcons nochmal in den Super Bowl gekommen, hat da natürlich gegen die Denver Broncos dann verloren.
Die Geschichte.
Das muss einfach so sein. Full Circle und ausgerechnet, und dieses Ausgerechnet braucht es im Sport ja immer wieder. Das ist halt eine Saison, die, glaube ich, bei Falcons-Fans sehr, sehr doll in Erinnerung bleiben wird. Ist der erste Super Bowl der Falcons gewesen. Es ist das Gary Anderson-Game im Championship-Game gegen ein ja übermächtiges Minnesota gewesen, wo der Kicker der Vikings, nachdem er die ganze Saison keinen einzigen Kick versägt hat, den Kick zum Two-Score-Game versägte, die Falcons zurückkommen, sich in die Overtime retten und da gewinnen. So war es, glaube ich. Jedenfalls haben sie dann aber im Super Bowl gegen John Elway deutlich verloren. Das war dann der zweite Ring von Elway. Ja, eine sehr erfolgreiche Trainerkarriere, eine sehr erfolgreiche Spielerkarriere vorher. Er ist als Spieler halt Super Bowl-Champion geworden mit den Dallas Cowboys. Als Assistant bei den Dallas Cowboys dann auch. Tja, und dann hat es aber als Head Coach viermal ist er im Super Bowl gewesen. Das hat nicht ganz gereicht. Auf jeden Fall einer der, ja, der großen Coaches, die eben keinen Super Bowl gewonnen haben. Und ja, Das erleben wir natürlich jetzt immer mehr, dass so die Legenden unserer frühen Zeit, Nicola, dass die langsam abtreten.
Mit Atlanta der erste Coach, der auswärts in den Playoffs bei Green Bay gewonnen hat 2002.
Mit Mike Vick seinerzeit. Mit Michael Vick, ja. Ja, das, auch das ein legendäres Spiel.
Danach kam Jim Mora Jr. und danach kam ein Kandidat, dessen Namen wir hier verschweigen wollen.
Nennen wir ihn mal BP, der Einfachkeit halber.
Wo ich übrigens neulich gelesen habe, dass Mike Zimmer in seinem Coaching-Staff war, habe ich total verdrängt.
Schön. Das, wenn man, es ist ja manchmal spannend, so ein 20 Jahre später, 10 Jahre später nochmal diese Coaching-Trees aufzudröseln, weil einem fällt ja oft gar nicht auf, dass da vielleicht irgendwie jemand ein Position-Coach war für die Receiver oder Running Backs oder Defensive Backs oder was auch immer, der dann später irgendwo Karriere gemacht hat. Es ist manchmal ganz witzig, wie sich das so verzweigt und verzahnt.
Und tatsächlich, man hat nicht immer, also die 32 Head-Coaches, ob ich sie für die letzten 15 Jahre bei allen Teams zusammenbekomme, bin ich mir nicht sicher, weil da waren auch einige eine One-and-Dones dabei. Ja.
Aber wenn man sie gesagt kriegt, kann man das meistens einordnen, ja, aber andersrum ist es schwieriger.
Cam Cameron in Miami, da weiß ich, das war ein Jahr, ich kann ja auch nicht sagen, welches. Ja.
Nee, ich weiß es auch nicht. Ich weiß nur noch, dass Greg Camarillo hieß er, glaube ich, der so ein kleiner Slot-Receiver, was gegen die Ravens oder so, jedenfalls, der hat in einem der letzten Spiele das 0-16 verhindert durch, war es sogar ein Overtime-Sieg oder so. Es war auf jeden Fall so, dass die Dolphins wirklich knapp dran waren, das 0-16 zu erreichen. Und dann gab es das Play dieses kleinen Receivers, dass es irgendwie noch verhindert hat. Aber mehr weiß ich auch nicht, außer dass Cam Cameron ja auch außerhalb des Platzes mit seiner, nennen wir es mal, Gottesfürchtigkeit einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat.
Aber ja, also bei den Headcoaches ging es noch, bei den Assistenten. Ja, tatsächlich, nee, da wird so viel durchrotiert über die Jahre, das kriegst du nicht mehr hin. Ne?
Nein, auf gar keinen Fall. Aber darum ist es ja ganz witzig, mal zu gucken manchmal, wie der ein oder andere sich so entwickelt hat, durch welche Coaching-Staffs der gewandert ist und so weiter.
Von daher ja. Also Dan Reeves, der seit mehreren Jahren anscheinend an Demenz litt, jetzt also im Alter von 77 Jahren in Atlanta, Georgia, verstorben und ja, auch ihm wurde dann während der Übertragung am Wochenende gedacht. Gut, also, dann, das ist der, wir blicken ein bisschen zurück in die NFL-Geschichte-Part. Dann schauen wir mal und blicken zurück aufs Wochenende, würde ich mal sagen. Das ist vielleicht noch nicht so ganz so große Geschichte, aber ich muss übrigens...
Ein paar Geschichten gibt's, ne? Aber
ja, ich muss übrigens sagen, ich habe die letzte halbe Stunde der Frühspiele nicht mitbekommen und habe es bisher irgendwie nicht nachgeholt. Also tatsächlich kam irgendwann der Part, wo ich dann on air war und mir dachte, also wie ist eigentlich das Rams-Spiel ausgegangen? Und dann, bevor ich kurz was Falsches gesagt hatte, im letzten Moment noch gesehen habe, dass die Rams das noch gewonnen haben in Baltimore, vielleicht fangen wir damit mal an. Die Rams in Baltimore 2019 gewonnen, die Rams, also die letzten 4 Spiele innerhalb von etwas mehr als 20 Tagen gewonnen, obwohl sie circa 330 Corona-Fälle in Teamstaff und überall hatten, dazu viele Reisen an die Ostküste. Matt Stafford sah wieder gut durchgeschüttelt aus, die ersten 3 Quarter, und dann gewinnen sie es trotzdem noch, 2019.
Ja, gut durchgeschüttelt ist fast beschönigend. Ne? Das waren halt wieder Picks, da fasste dir an den Kopf. Und ich glaube, der werte Kollege Adrian Frank hat das in seiner Kolumne auch vollkommen zu Recht beschrieben, dass wir natürlich langsam anfangen müssen, das muss man ja nicht unbedingt gleich einen Goff-Vergleich ziehen, aber dass wir langsam anfangen müssen, über diesen Trade nachzudenken. Denn das, was Stafford da zeigt gerade, also die erste Saisonhälfte fand ich von ihm größtenteils relativ beeindruckend, aber die letzten Wochen, da waren so viele Grützewürfe dabei, Entschuldigung.
Also ich habe 2 Rams-Spiele gemacht, ich kann es nur unterschreiben.
Ja, diesmal auch. Ne? Das ist ja nun auch ein Ravens-Team, was ja nun auch sehr stark gebeutelt wurde von Corona. Das sollten wir nicht unter den Tisch fallen lassen. Und Verletzungen. Verletzungen, das immer hart spielt. Das fand ich die letzten Wochen. Ich meine, klar, das Game gegen Cincinnati, das war natürlich, da waren sie einfach overmatched, gerade in der Secondary. Aber man kann nicht sagen, dass die Baltimore Ravens quitten. Das ist definitiv nicht der Fall. Und ja, Diese beiden Interceptions, also es tun sie mir gerade, oder es ist gerade, es fällt mir gerade schwer, über viele Quarterbacks, die eigentlich zu den besseren gehören sollten, besonders viel Positives zu verlieren, weil die leisten sich doch zum Teil Fehler, wo man sich fragt, wo die herkommen. Denn das ist natürlich, also wir kennen ja Matt Stafford jetzt schon seit eine ganze Menge Jahren in der NFL und der hat natürlich auch immer mal bei den Lions, klar, auch mit einem schlechteren Supporting-Cast hat er auch immer mal sich erst ein Loch gegraben und dann später wieder rausgezogen. Das ist ja nun etwas, was man, also Stafford ist ja ein Comebacker, aber zu Comebackern gehört halt auch oft, dass sie vielleicht die erste Halbzeit oder so nicht ganz so gut performen oder irgendwie, dass das Team nicht ganz so gut performt. Aber es lag eben auch das ein oder andere Mal an irgendwelchen Fehlern von ihm. Aber das, was die letzten Wochen passiert, das sollte Anlass zur Sorge geben. Denn eigentlich sind die Rams all in, das hatten wir ja schon öfter besprochen, mit ihren ganzen Trades, mit auch dem ganzen Draftkapital der Zukunft, was sie verscharrt haben.
Und wer von Stafford Miller jetzt, und Odell Beckham Jr. während der Saison holt, der ist richtig. Auch nicht Seller, ja. Also.
Nee, und vor allem bei Miller ist es ja auch noch so, dass sie dafür ja wieder Picks und auch relativ frühe Picks investiert haben, dafür, dass der jetzt einfach dieses Jahr dahin kommt. Ne? Das ist ja dessen Vertrag läuft ja aus, wenn ich nicht ganz falsch informiert bin. Ist natürlich ein super Spieler für jetzt ein halbes Jahr oder für eine Zweidrittelsaison. Aber da muss natürlich jetzt schon was bei rumkommen. Und gerade wenn man jetzt dieses Upgrade gemacht hat auf Stafford von Goff, es ist ja ein Upgrade da, aber das wird immer geringer in den letzten Wochen. Und das ist natürlich etwas, also der muss sich halt diese What-the-fuck-Throws, die er jetzt wirklich drin hatte, das waren ja nicht irgendwie unglückliche Interceptions oder so, sondern das waren wirklich schlechte Entscheidungen und auch schlechte Würfe, beides. Damit kommen die Rams in den Playoffs dann auch schnell an ihre Grenzen. Wir hatten ja schon drüber gesprochen, die Playoffs sind so unwegbar, gerade in der NFC, wo die Tagesform gefühlt alle ein paar Wochen sich stark verändert oder der Trend sich stark verändert. Es wird auf die Tagesform ankommen, es wird auf Kleinigkeiten ankommen und wenn da ein Quarterback unsicher ist und zwei Picks wirft pro Spiel, und zwar zwei Picks, nicht irgendwelche Picks, sondern wirklich diese Picks, die Stafford gerade wirft, kann das eng werden.
Die meisten Pick-Sixes in der Liga und nicht knapp.
Ja gut, da hängt natürlich, das ist natürlich immer die Frage, wo, also Interceptions selber sind für mich das dann noch relevantere Kriterium, auch da muss man natürlich gucken, wie die zustande gekommen sind, ob es ein Tipball ist oder so, da kann der Quarterback dann oft nichts für. Ob das dann Pick 6 wird oder der Returner irgendwie von irgendwie noch getackelt wird oder so, ja, weiß nicht.
Ja, aber wenn ich gerade an die zum Beispiel gegen Tennessee denke oder so, dann denke ich mir halt, ja, da musst du halt deine eigenen Endzone vielleicht nicht so viel forcieren, ja. Also
das ist richtig.
Da fällt dann schon, also das ist etwas, was ich irgendwo ganz hinten in Situation oder Awareness packen würde, ja. So von
das
wegen,
gehört, da gehört auch ja. Der Chuck Clark Pick Six natürlich jetzt zu, ne? Also aus diesem Spiel. Das ist richtig. Aber mit Hängen und Würgen haben sie es ja am Ende mal wieder noch gedreht. Und natürlich auch schön, dass es mit OBJ ist, der dann den entscheidenden Touchdown macht. Kann man halt machen, was man will. Nein, aber ist natürlich dann.
Von Miller macht am Ende den entscheidenden Sack dann in der letzten Verzweiflungsdrive der Ravens, ja.
Und der dritte Neuzugang, den man hier erwähnen sollte, weil er auch teuer, viel zu teuer meiner Meinung nach, ertradet worden ist, ist Sony Michel. Aber Sony Michel macht auch gerade einen richtig guten Eindruck. Der läuft gerade so heiß gefühlt wie in seiner, war das seine Rookie-Saison bei den Patriots, wo er wirklich in Playoffs die auch ja ein bisschen auf seinen Rücken genommen hat, inklusive Sieg gegen die Rams damals. Der in den letzten Wochen auch ein ganz, ganz wichtiger Baustein ist. Wie gesagt, zu teuer ertradet, aber spielt gerade eine große Rolle. Von daher, die Spieler, die sie da noch hinzugeholt haben, die sind gerade wichtig, aber offensichtlich ist das Team dadurch nicht so viel besser geworden, dass es solche Spiele ja problemloser zumindest gewinnt.
Ja, also auf jeden Fall. Aber die Rams trotzdem 4-0, also trotz des ganzen Chaos im Roster. Und man kann jetzt auch nicht wirklich sagen, dass sie nur gegen Fallops gespielt haben. Ich meine, die haben derzeit die Cardinals und die Ravens geschlagen. Ja, also die Ravens auswärts als Westküstenteam früh, warum nicht? Ja, also so sehr die gerupft sind, Baltimore, da gefühlt selbst der 19. Cornerback ist da noch ein Wadenbeißer.
Ja, auf jeden Fall. Gut. Also nur trotz allem, wenn man sich diese Spiele anguckt, überzeugend war da keins von.
Die letzten vier. Das stimmt allerdings, ja. Das Das müssen wir sagen, aber auf der anderen Seite, das ist, die NFL ist ein Ergebnissport. Also was jetzt bei dieser Corona-Geschichte jetzt natürlich dazukommt, ist, die Rams haben so viele Spieler, die positiv waren. Da gilt dann, dass sie 90 Tage nicht getestet werden. Und das heißt, zumindest in den Playoffs sollten die Rams vor Corona eigentlich ziemliche Ruhe haben. Eigentlich.
Ja. Ja.
Lassen wir uns überraschen.
Gut möglich.
Nun.
Lassen wir uns überraschen.
Dann, also, das ist...
Ich glaube, das ist übrigens ein gutes Motto für die ganzen Playoffs.
Lassen wir uns überraschen.
Ja. Ich glaube, einen richtigen Zugriff kriegt man gerade auf wenig Teams.
Ja. Zumindest auf wenige, wo es relevant ist. Also ich habe jetzt nicht gehört, dass zum Beispiel Jacksonville da Corona durchfegt, aber...
Nee, das, ich meinte das jetzt nicht nur auf Corona bezogen, sondern allgemein, glaube ich, müssen wir uns überraschen lassen.
Ach so, ja, das sowieso.
Die Qualität ist sehr, sagen wir mal, unterschiedlich von Woche zu Woche bei den meisten Teams.
Dann, ja, wobei, ja gut, wir haben ein paar Kandidaten, die wir besprechen können, aber ansonsten, also nehmen wir zum Beispiel mal Cincinnati. Die gewinnt jetzt gegen Kansas die 34-31, come from behind win. Die Bengals, wenn wir uns das anschauen, die hätten schon vor ein paar Wochen die Chance gehabt, die Führung in der AFC North zu übernehmen. Das war das Spiel gegen die 49ers, wo sie zwar wieder rankommen, aber dann in der Overtime verlieren. Dann schlagen sie die Broncos, die Ravens, die Chiefs. Jetzt also 34-31, sind 10-6 in der AFC North, können nicht mehr eingeholt werden, haben den Divisionstitel sicher erstmal seit 2015. Joe Burrow hat den Rekord für Passyards in zwei aufeinanderfolgenden Spielen geschlagen. Jamar Chase scheint unaufhaltbar. Ja, diese Bengals, also jetzt feuern sie aus den Rohren, von denen wir eigentlich die ganze Saison dachten, sie würden rausfeuern, oder?
Sie haben es ja auch immer wieder einige Spiele getan.
Aber dann, ja, dann gab es so das Spiel gegen die Chargers, das Spiel gegen die Browns, ja, weißt du?
Das auch, das gegen die Broncos war auch nicht ansehnlich offensiv, ne? Also das ja, ist auch die Bengals, so viel Potenzial sie offensiv haben, sind eine Wundertüte. Und offensichtlich ist es ja so, wenn man sich die letzten Spiele anguckt, für Teams ist es so ein bisschen pick your poison. Entweder stellst du Chase zu, dann macht Higgins die ganzen Yards, oder andersrum. Wir hatten jetzt einige Spiele, wo Jamar Chase so ein paar Wochen ein bisschen untergetaucht ist, wo T. Higgins dann die Rolle eben übernommen hat des Big Play Receivers außen. Jetzt ist es wieder in diesem Spiel andersrum gewesen, dass Jamar Chase einfach überhaupt nicht zu stoppen war.
Aber Joe Burrow spielt in der Zeit Madden mit den gegnerischen Defenses, ne? Also das ist auch krass.
Genau, wobei ich dieses Spiel nochmal viel, viel höher einordnen würde als das gegen die Ravens, wo die Ravens da mit ihrem 7. und 8. DB aufgelaufen sind. Also das Spiel hier war jetzt schon ein ziemliches Meisterstück von Joe Burrow. Und wie er es so schön dann im Postgame-Interview gesagt hat, in diesem Spiel stimmte es ja wirklich, ich muss den Ball einfach nur hochlegen und Chase flippte sich runter. So groß war meine Leistung dann nicht. Ist natürlich Quatsch, seine Leistung war großartig, aber das, was Jamar Chase da außen gemacht hat mit den Cornerbacks, das wird dem einen oder anderen Chiefs-Spieler und vielleicht auch den Coaches schlaflose Nächte bereiten, denn so ganz schnell werden Joe Burrow, Jamar Chase, T. Higgins halt nicht aus der Liga als Trio verschwinden.
Aber dürfen wir nochmal drüber reden, was für ein fantastisches Team LSU dann war, wenn wir noch Justin Jefferson dazu nehmen und die paar anderen, die seitdem in den letzten zwei Jahren aus LSU in die Liga gekommen sind, meine Güte.
Diese eine Offense natürlich, da haben wir dann Edwards-Hilaire noch, der bei den Chiefs ja vielleicht jetzt ein bisschen enttäuschend war, aber natürlich auch angeschlagen war. Das ist schon einigermaßen großartig, und auch Terrace Marshall, der bei den Panthers gerade spielt, würde ich jetzt noch nicht ganz abschreiben. Bei den Panthers sollte man über das Passing Game grundsätzlich nicht reden und das nicht unbedingt an jungen Receivern festmachen.
Ja, ohne Quarterback haben die halt keine Chance, ne?
Ja, und das, was da vor dem Quarterback steht, ich weiß nicht, ob wir nachher nochmal drüber reden, weil wir über die Saints reden. Schon wieder waren es 7 Sacks, also langsam, also 7 Sacks in zwei aufeinanderfolgenden Spielen ist natürlich dann schon auch ein bisschen nachteilig. Es bedeutet ja auch, sagen wir mal, noch die ein oder andere Pressure dazu. Eine ganze Menge Drive-Killer waren dabei. Aber gut, das ist ein Thema, was die Carolina Panthers unbedingt angehen müssen, weil egal, wie sie sich auf Quarterback entscheiden, dann das wird nichts, also kannst du auch keinen Rookie hinterstellen, hinter so eine Drehtür-O-Line. Also das habe ich selten erlebt, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber zurück zu den Bengals. Beeindruckender Sieg, Gerade am Anfang hatte man den Eindruck, dass die Chiefs das halt doch, dass es ein Shootout wird, hat man ja irgendwie schnell geahnt. Aber dass die Chiefs das doch dann ein bisschen souveräner runterspielen, das ist dann in der zweiten Halbzeit eben ja nicht mehr so gewesen. In der zweiten Halbzeit haben die Chiefs halt nur noch 3 Punkte gemacht. Und ja, vielleicht, ich weiß nicht, ob du noch mit mir ein bisschen über das Ende reden willst. Und
wie soll ich sagen?
Ach ja, Entschuldigung.
Ich erkläre es gern später, warum das so war, aber ja.
Ja, ich weiß sogar, warum es so war, aber vielleicht interessiert es die Hörerschaft auch. Das Ende sah halt so aus, dass die, falls du das Play-by-Play aufmachen willst und das nachverfolgen willst, dass die Bengals halt bei dem Stand von 31 zu 31 ein First and Goal an der Kansas City 1 hatten und die Chiefs sich dafür entscheiden, halt Defense zu spielen und nicht den Touchdown zuzulassen. Ich finde es grundsätzlich, ich kann beides nachvollziehen, aber ich finde es grundsätzlich keine ganz schlechte Entscheidung. Das Problem ist halt, sie stoppen sie halt dreimal. Zwei Sneaks, beim zweiten verletzt sich Burrow so ein bisschen. Das war natürlich eine Schrecksekunde. Und die Bengals spielen dann den Fourth and Goal an der 1 aus und werden gestoppt eigentlich. Der Pass auf Mixon wird gestoppt, aber es gab ein Holding. Obwohl, nicht stimmt, das war genau. Es gab dann ein doppeltes Holding. Eins der Bengals und eins der Chiefs. Das heißt, man hat den Fourth and Goal nochmal wiederholt. Da gab es dann ein Illegal Use of Hands und einen automatischen ersten Versuch und damit war das Spiel vorbei, weil dann konnten sie natürlich abknien einfach. Das haben sie dann auch sinnvollerweise mit Brandon Allen, mit dem Backup-Quarterback gemacht, weil Burrow halt so ein bisschen, wie gesagt, humpelnd wirkte oder nicht nur wirkte, sondern humpeln war. Und jetzt heißt natürlich im Nachhinein, hätten die Chiefs mal gleich sie scoren lassen, hätten sie noch 2 Minuten gehabt, um dann eben den Ausgleichstouchdown zu machen. Kann man im Nachhinein so sehen. Andererseits waren sie natürlich auch nah dran, die Bengals zu stoppen. Ne? Die haben eben die ersten 3 Downs halt dicht gehalten und dann mussten sich die Bengals entscheiden, machen wir das Field Goal oder gehen wir auf Touchdown. Und auch da war der erste, wurde gestoppt, hatte dann halt den Nachteil, dass es eben in der Defensive Strafen gab. Aber ja, so ist es gelaufen. Kann man, wie gesagt, im Nachhinein kann man auch sagen, hier, geht doch, schenkt ihm doch den Touchdown und macht selber einen, dann geht es wenigstens in die Overtime oder habt die Chance auf 2-Point, wenn sie das dann geschafft hätte mit dem Touchdown, aber so ist es halt geschehen und so bedeutet das eben auch, dass die Kansas City Chiefs den Number One Seed los sind.
An Tennessee, was eigentlich eine Beleidigung für die ganze AFC ist, ne? Ja,
ich wollte es gerade, du hast es schöner ausgedrückt, Nicola. Ja, was wirklich eine Beleidigung, aber auch, eben auch zeigt, dass diese AFC, ich meine, die Chiefs waren das einzige Team, wo man die letzten Wochen dachte, okay, die sind wieder in der Spur nach ihrem fürchterlichen Saisonstart. Die haben sich wieder gefangen, aber ansonsten hat ja jedes Team immer wieder seine Aussetzer gehabt und auch nicht nur einen oder zwei, sondern halt auch echt viele Aussetzer und auch Aussetzer gegen Teams, gegen die du dir keine erlauben darfst. Aber sei es wie es sei, diese AFC ist vollkommen unwegbar. Und ich finde es ja, also ich finde es ja zumindest ganz, ganz spannend, wenn das jetzt so bleiben sollte, da die Chiefs für mich jetzt schon, ja, das heißt klarer Favorit sollte man nicht sagen, aber schon ein bisschen der Favorit in der AFC wieder sind, dass sie vielleicht eben doch durch eine Runde mehr durch müssen. Einfach dadurch passiert mehr. Und ja, die Titans als Number One Seed, es gibt sicherlich Number One Seeds, die in der Geschichte der AFC eindrucksvoller waren als die Tennessee Titans. Aber sie müssen natürlich auch erst das letzte Spiel gewinnen.
Ja, das müssen sie, aber sie haben halt den Tiebreaker, genau. Durch diese ja, absolute Prügeleinlage, als die Chiefs zu Gast in Tennessee waren, wo das Ding jetzt ja schon zur Halbzeit geritzt war. Ja. Aber
Glückwunsch an die Bengals. Ja. Müssen wir vielleicht nochmal kurz.
Aber das Power Ranking AFC, da Chiefs und Bengals 1 und 2 und dann kommt erst der Rest für mich. Also.
Du hast die Chiefs, also du hast dich jetzt wieder versöhnt, ja? Nach langem Hadern.
Ich sehe sie. Ich habe mich wieder versöhnt. Also die Ergebnisse sind ja da. Nur, wo ich jetzt nicht an Bord war, war das, was die letzten Wochen am Start war, so von wegen die Chiefs fliegen komplett über dem Rest der AFC. Jetzt haben die Bengals gezeigt, hallo, wir sind auch noch da. Also und jetzt ändert sich es ja unter Umständen, dass es eben, dass die AFC eben nicht durch Kansas City geht, sondern woanders durch. Und wenn die Chiefs dann ein Auswärtsspiel irgendwo haben müssen, dann verschiebt sich so ein bisschen die Kräftelage vielleicht. Und jetzt gibt es denen natürlich ein bisschen mehr zu überlegen, weil ja, die letzten Wochen liefen dann vielleicht zu gut.
Ja, oder sie sind halt einfach auf ein gutes Team getroffen. Es ist ja nicht so,
Ja.
dass die Chiefs haben ja auch die letzten Wochen defensiv sehr gut gespielt. Das war in diesem Spiel überhaupt nichts. Da hat sich zum Teil natürlich auch mal wieder unser spezieller Freund Daniel Sorensen nicht ganz so geschickt angestellt. Gerade bei dem einen
Das
Touchdown, das war, glaube ich,
nennt sich bei den
Cover
amerikanischen Kollegen inzwischen Sorensen Happen. Das ist ganz böse da auf Twitter teilweise bei einigen.
Ja, wie gesagt, es ist ja nicht so, dass das ein Spieler ist, der noch nie was gerissen hat in der NFL.
Nee,
Das kann man ja
aber es
nicht
ist
sagen.
nicht sein
Also
Jahr.
dieses Jahr ist das sehr unglücklich und das war halt wieder so ein Ding. Ich glaube, das ist der zweite Touchdown von Chase. Ich weiß es gerade nicht mehr. Wo es relativ deutlich eine Cover Two ist und der Cornerback halt übergibt hinten an den Safety und der Safety, eben Sorensen,
Nope.
naja, sagen wir mal, etwas unmotiviert rüber joggt. Ich will es jetzt nicht zu schlimm beschreiben, aber er kommt auf jeden Fall nicht an Chase ran. Chase ist jetzt nicht der größte, also es gibt noch mehr Burner als Ja'Marr Chase. Ja'Marr Chase ist ein schneller Receiver durchaus auch, aber das ist jetzt nicht seine größte Stärke von allen Stärken, die er hat. Aber da hat er irgendwie, da stimmt weder der Angle noch die Range, noch der, sagen wir mal, die Urgency, darüber zu kommen. Das sah ein wenig seltsam aus, aber gut. Da gab es irgendeine Verletzung wieder und darum musste er einspringen und dann passiert sowas halt.
Lieber Daniel, hinter deiner Verteidigungsreihe kommen keine mehr. Merk dir das.
Ja, ist bei Safeties öfter so, ne? Gerade wenn die Cover 2 spielen, ist es halt, wenn du da nach außen musst, an die Seitenlinie, da kannst du sicher sein, dass nicht der Corner sich zufällig noch dahin verirrt hat oder so.
Aber manchmal kommt es so rüber, dass irgendwie,
Manchmal kommt es
dass du
rüber, ja.
denkst, was hast du jetzt hinter dir erwartet? Dass das Maskottchen jetzt da noch steht oder keine Ahnung.
Jetzt wird schon wieder, wir fangen schon wieder an, in den Lästermodus zu kommen. Das wollten wir eigentlich nicht mehr so doll, aber das glaube ich, in den letzten Wochen bleibt es uns auch manchmal nichts anderes
Nein, aber
übrig.
das ist halt dieser Teil teilweise von Spielverständnis,
Ja, ist das immer so schön?
wo ich mich bei NFL-Spielern manchmal echt frage, sag mal, das verstehen sie schon in der Highschool, ja? Was hast du jetzt dabei
Nikola.
gedacht?
Situational Awareness, wie es immer so schön
Ja.
heißt, die war da nicht sehr hoch ausgeprägt.
Nein. Aber deshalb, das ist eben das, wo ich mich immer ein bisschen schwer mit tue, weil ich erwarten würde, dass quasi Situational Awareness für NFL-Spieler so mit das Wichtigste ist.
Und es ist ja auch was anderes. Ich meine, dass du einen Angle falsch
Dass du einen falsch
einschätzt,
hast,
das kommt immer mal wieder vor.
dass
Das
du einen
ist, das
Call
ist.
falsch hast oder so. Ja, kann auch passieren. Aber dass du irgendwie so lost auf dem Spielfeld rumeierst, weil man das Gefühl hat, du hast noch irgendwas anderes erwartet als dein Einsatz, weiß ich nicht.
Ist auch noch was anderes, als einen Tackle zu verpassen. Das passiert auch immer wieder, ne? Dass man sich mal dass man sich mal irgendwie, sagen wir mal, dass man von einem Move überrascht
Ja,
wird
aber
oder so.
das ist was
Okay, aber
anderes, ja.
das ist was anderes. Aber das hier ist so, was denkst du, wer da hinter dir ist? Irgendwie niemand, glaubst du mir.
Ja, und da kann keiner stehen, also vom Prinzip her. Ja. Ah. Seltsam. Nun, also die Chiefs 11 und 5, die Titans 11 und 5, die Chiefs dahinter durch den direkten Vergleich, die Titans 11 und 5, weil sie ja, dem Miami Dolphin quasi jetzt doch den Stöpsel aus der Badewanne gezogen haben. Die Dolphins auf dem Trockenen 8 und 8 raus aus den Playoffs. Natürlich nicht wegen dieser Niederlage in Tennessee, sondern wegen der ersten Saisonhälfte. Aber dass die Dolphins ausgerechnet in Tennessee ihren Meister finden, hat mich dann doch überrascht.
Ja, hat dich das so doll überrascht? Ich war mir irgendwie, ich hatte.
Naja, nachdem die Offensive der Titans die
Ja,
letzten Wochen nicht so dolle war, jetzt auf
das ist
diese
richtig.
Dolphins-Defense und dann geht es 38, nehmen wir 34-3 aus.
Gut, die Deutlichkeit hat mich auch überrascht. Aber dass die Dolphins irgendwann mal fällig sind, wir hatten es ja letzte Woche gesagt, diese Woche sind sie fällig. Jetzt waren sie auch fällig, denn man muss natürlich auch dazu sagen, dass das, was sie davor in den Spielen hatten, zum Teil halt auch einfach. Naja, nicht, sagen wir mal, nicht die Creme de la Creme der NFL war, oder wie Bertie Vogt seinerzeit gesagt hat, das ist nicht die La Creme.
Ach komm,
Also
dieses Monday Night Game
Texans,
gegen die Saints war doch einer so.
das ist der Höhepunkt oder der noch tiefere Tiefpunkt gewesen. Aber sagen wir mal so, Texans, Jets, Panthers, Giants, Jets und dann die Saints mit Ian Book. Es gab schon schwerere Schedules und die Dolphins haben natürlich, es muss man natürlich dazu sagen, a win is a win is a win, und es gibt natürlich eine ganze Menge Teams, die sich hinlegen, auch mal gegen ein schwächeres Team. Das ist in der NFL so.
Die Jaguars haben diese Dolphins verloren, will ich nochmal betonen. Ne?
Ja, und auch die Bills.
Ja.
Ja, und diesmal lief dann halt alles schief, was schieflaufen kann, inklusive eines etwas grotesk anmutenden Fumbles von Tua, dem der Ball einfach aus der Hand gefallen ist, als er zum Wurf ausholen wollte. Ja, und die Titans sind einfach drüber gelaufen. Das war eines der ersten Spiele, wo sie jetzt ohne Henry, also man hat den Eindruck, dass die O-Liner vielleicht auch ein bisschen besser ist, dass sie mit Foreman und Hilliard da halt das Spiel kontrollieren konnten. Ryan Tannehill musste nicht so viel machen. Und ja, Tennessee ein unerwarteter aktueller First Seed. Und die Dolphins müssen sich halt überlegen, was sie dann nächstes Jahr vielleicht mal, sagen wir mal, ein paar Ressourcen in die O-Line stecken. Ich denke, Tua wird noch ein Jahr kriegen. Vielleicht könnte man sich auch über einen noch etwas besseren Running Back unterhalten, als das, was bei denen da rumläuft. Das weiß ich nicht. Das werden die Dolphins wissen.
Die Defense ist ja eigentlich ganz auf jeden groß. Fall eine positive Erscheinung.
Jalen Waddle ist eine positive Erscheinung, da könnte man natürlich drüber nachdenken, ob man den vielleicht etwas anders noch einsetzt, weil ich meine, wenn du so einen Superspeedster hast und den fütterst du halt mit 15 Screens pro Spiel, sodass der am Ende auf irgendwie einen Durchschnitt pro Catch von nicht mal 10 Yards kommt, glaube ich, das ist ja dann doch eher ungewöhnlich. Gerade bei so einem Spieler, also das heißt ja nicht, dass man ihm das nicht gibt, weil das sind natürlich sichere Yards, das ist ja quasi eine Art Verlängerung des Laufspiels nach außen. Das ist ja vollkommen okay, aber man kann einen Jalen Waddle wahrscheinlich auch noch anders einsetzen, um ihn noch spannender und noch gefährlicher zu machen für die gegnerische Defenses, aber das werden die Dolphins halt vielleicht nächstes Jahr probieren.
Wir runden großzügig auf und machen aus 99 Catches für 988 Yards eine 10,0. Ist das okay?
Das ist okay, aber die hat er, glaube ich, nur wegen diesem Spiel erreicht. Vorher war es noch ein bisschen weniger.
Aber tatsächlich, wenn man sich die Receiver der Dolphins anschaut, er ist da im Schnitt... Also im Schnitt pro Catch, ja, ganz weit hinten, und eigentlich müsste er ganz weit vorne sein.
Ja, zumindest im eher vorderen Bereich. Wie gesagt, ich habe nichts dagegen, dass man Speedster halt mit Screens füttert, weil das natürlich auch Jalen Waddle war ja auch ein sehr gefährlicher Returner, der kann sich eben seinen Weg bahnen, auch durch Traffic. Ja,
mit der Teilen hat mehr Yards pro Catch als er.
Ja, ja, das, gut, Gesicki ist natürlich auch ein eher, sagen wir mal, Receiving Titan / Big Slot, aber ja, man kann Waddle vielleicht noch variabler einsetzen.
Du glaubst aber an Tua und nicht an Deshaun Watson.
Das kann durchaus sein, dass die sich Watson holen. Watson ist natürlich der bessere Quarterback aktuell. Also natürlich können wir nicht sagen, weil wir wissen jetzt nicht, was in dem Jahr passiert ist. Aber wenn wir jetzt dieses Jahr mal rausnehmen aus der Gleichung, Deshaun Watson ist einer der Top 5 Quarterbacks der NFL. Ob ich den da nochmal sehen will in der NFL, ist eine ganz andere Frage. Das ist meine persönliche Präferenz. Die lautet aktuell nein, aber gehen wir mal davon aus, dass er irgendwo wieder unterkommt. Und klar, wenn die Dolphins ihr Draftkapital in die Hand nehmen und vielleicht noch eben Tua traden oder irgendeinen anderen wirklich guten Spieler von ihnen traden, dann kann das durchaus sein, dass Watson da landet. Und das wäre natürlich ein Upgrade aktuell. Nur wenn, ich meinte damit vor allem, Tua, denke ich, hat sich durch diese Saison ein weiteres Jahr als Starter verdient, bevor sie jetzt in der Draft aktiv werden. Das würde ich aktuell nicht so ganz verstehen. Wenn sie sich da in irgendwen total verlieben, dann ist das okay, natürlich, klar. Aber momentan würde ich meine Ressourcen, wenn man dann eben nicht an Watson rankommt, wenn man das jetzt ganz ökonomisch, Rational Choice betrachtet, ohne irgendwelche moralischen oder ethischen Bedenken, wenn man an Watson nicht rankommt, würde ich jetzt eher andere Mannschaftsteile stärken, insbesondere die O-Line, und dann vielleicht Tua nochmal ein Jahr starten lassen, einem Jahr, wo er den Ball nicht sofort loswerden muss.
Ja, und wie gesagt, die Dolphins müssen erstmal schauen, wie sie die ersten 8 Spiele erklären. Das war ja das Hauptproblem in dieser Saison.
Magst du nochmal über den Gesichtsausdruck und das allgemeine Auftreten von Brian Flores in London reden?
Nein, aber das gehört jetzt zum Teil des Front Offices, also zur Arbeit des Front Offices dazu, genau das aufzuarbeiten.
Auf jeden Fall, natürlich. Zufall war das
weil,
nicht.
Wir hatten sie letztes Jahr viel weiter, als sie sich dieses Jahr in der ersten Saisonhälfte gezeigt haben. Und das ist schon, also der Rückschritt hatte kurz Angst gemacht. Natürlich, die zweite Saisonhälfte war besser, aber wir haben auch schon die letzten Jahre gesehen, Teams, die irgendwie mit totaler Grütze in die Saison gestartet sind, dann noch ein paar Siege holen und dann quasi die Saison zum, die Bilanz zum Saisonende aufhübschen, das ist dann selten gut gegangen das Jahr drauf. Also da muss man sich jetzt schon ein paar Sachen überlegen in Miami, wie das weitergehen soll und wo man da die Schwächen hat. Wie gesagt, ein paar Sachen, die gut sind, haben wir ja auch aufgezählt. Also werden wir sehen. Gut, dann in New England hat Jacksonville zu Gast und verprügelt die Jaguars 50-10. I am not surprised, möchte ich sagen.
Naja, Nicola, du hast ja letzte Woche schon eine wilde Prognose abgegeben, dass Bill Belichick wahrscheinlich mit einem Rookie-Quarterback böse Sachen anstellt. Du hast recht, überraschenderweise. Trevor Lawrence sah gar nicht gut aus. Ist jetzt natürlich auch nicht das erste Spiel. Da muss man auch ein bisschen ein Auge drauf haben. So blöd das klingt und man sollte jetzt in der Rookie-Saison keine zu hohen Ansprüche an Trevor Lawrence anlegen. Gerade wenn man sich vor Augen führt, in was für einem Team er da spielen muss. Nicht nur was seine Mitspieler und die Qualität des Rosters angeht, sondern natürlich auch den Turmoil bei den Coaches und vor allem die ersten Wochen unter einem bestimmten Coach. Aber das sieht natürlich insgesamt nicht gut aus, gerade bei den Jaguars. Und noch schlimmer, als man das eigentlich erwarten konnte. Das, denke ich, muss man auch so deutlich sagen. Auf der anderen Seite war das für die Patriots natürlich ein gutes Spiel, um wieder in die Spur zu kommen. Nach den letzten ein bisschen enttäuschenden Wochen, nachdem der Hype so ein bisschen abgeebbt ist. Mac Jones hat gerade die ersten drei Viertel wirklich ein super Spiel gemacht. Am Ende waren ein paar mehr Incompletions dabei. Am Anfang hat er wirklich fast jeden Ball angebracht. Das Laufspiel funktioniert. Gut, die Defense, wie gesagt, weiß ich jetzt nicht, ob das, wie viel Muster ohne Wert das vielleicht nicht doch ist gegen diese Offense. Ja. Aber wir haben jetzt natürlich gesehen, die Defense hat auch ein paar anderen Spielen schon relativ gut ausgesehen. Nicht in jedem wohlgemerkt, aber das ist wieder ein Oldschool-Patriots-Team, was von Defense, Laufspiel und eben einem Verwalter-Quarterback getragen wird, wie die allerersten Jahre mit Brady. Das, ja, ist sicherlich auch ein unangenehmes Team. Die werden wahrscheinlicher nicht Divisionssieger werden. Aber sie sind in Playoffs und sicherlich ein Team, das gegen das keiner wirklich gern spielen will. Gut gecoacht, Sound in der Regel.
Ich möchte es nicht ausschließen, dass sie Divisionssieger werden.
Möchtest du nicht? Na gut.
So wie Buffalo die letzten Wochen auftritt und so wie die Jets gekämpft haben gegen Tampa, ist das, glaube ich, noch nicht geritzt, die Nummer.
Nein, geritzt ist in dieser NFL-Saison wirklich gar nichts, da gebe ich dir recht, aber ich glaube, ich sehe Buffalo ein bisschen positiver in den letzten Wochen als du und ja, natürlich, die Jets sind mittlerweile, die haben in den letzten Wochen tough gespielt, warum auch immer, das hatte jetzt ein bisschen was Greg Williams-mäßiges, warum sie das Spiel verloren haben, kommen wir gleich vielleicht noch drauf. Ja, aber die, also so oder so, ob die, wenn, selbst wenn die Patriots überraschenderweise die Division noch gewinnen sollten und ein Heimspiel haben, dann wird es natürlich noch hakeliger, aber ich glaube, das ist kein Team, gegen das man muss gerne antreten will gerade.
Nee, glaube ich auch nicht. Dann reden wir über Buffalo. Buffalo, die 14-2 nach dem ersten Quarter gegen Atlanta geführt haben und dann unerklärlicherweise mit 14-15 Rückstand in die Halbzeit gehen. Also das war wirklich so das große Fragezeichen der Woche, vor allen Dingen, weil Herr Allen dann meinte, nicht nur ein, nein, sogar zwei Interceptions gegen die Falcons Defense werfen zu müssen. Also eine Flut an Interceptions hat man in Georgia schon lange nicht mehr erlebt. Ja, am Ende doch in der zweiten Halbzeit den ganzen Kram zu Ende gebracht und sicher nach Haus gebracht. 29-15 der Sieg der Bills. Die Atlanta Falcons sind damit traurigerweise aus den Playoffs ausgeschieden und die Bills bleiben in Tabellenführung in ihrer Division.
Ja, Nicola, hast du es verkraftet?
Ja.
Ich meine, ich weiß, dass du dir große Hoffnungen über einen tiefen Playoff-Run der Falcons gemacht hast. Bei der Qualität, die sie da gerade aufs Feld bringen, ist das ja auch durchaus angemessen, aber hat nicht sollen sein, leider am Ende. Ja, vor allem das Lustige war ja, dass sie, also ich habe dieses Spiel relativ intensiv gesehen in der ersten Halbzeit und hatte mich dann, also habe mich gefragt, wie die Bills das nicht klar dominieren können, weil sie konnten ja den Ball eigentlich über weite Strecken des Spiels relativ problemlos bewegen. Also das
14-2 nach dem ersten Quarter war auch hoch verdient, da brauchen wir gar nicht drüber reden.
Absolut. Aber wenn man sich, aber ne, das, die erste Interception, die in der Endzone ist, da waren sie auch, also das war eigentlich auch, sagen wir mal, hätten zumindest Punkte bei rauskommen sollen, wenn nicht müssen. Und dann ist ja, das Witzige ist ja, sie kommen aus der Kabine und ich denke, naja, jetzt drehen die Bills auf und dann wirft Allen ja seine dritte Interception. Also da haben dann die Falcons kein Kapital draus schlagen können, aber wenn man sich mal anguckt, wie eigentlich in jedem Drive, wie gesagt, drei sind durch Interceptions früh geendet oder zum Teil halt auch nicht so früh, also das eine war ja eben langer Drive, aber eigentlich konnten die Bills über die gesamte Spielzeit den Ball gut bewegen. Das sind alles lange Drives gewesen, wie gesagt, wenn es keinen Turnover gab. Von daher vollkommen verdienter Sieg, ist sicherlich auch nicht ganz unwichtig gewesen. Auch bei den Witterungsbedingungen war ja so leicht schneeig oder, weiß ich nicht, frostig, sagen wir mal, dass die Bills den Ball durch den auf dem Boden ganz gut bewegen konnten. Das ist ja ein bisschen ihr Problem oft, dass Allen halt in dieser Spread-Offense den Ball schnell verteilt, eben auch selbst ab und zu läuft und das ja auch sehr gut tut, aber eben das Singletary jetzt so ein bisschen, der ist in den letzten Wochen schon ein bisschen besser in Schwung gekommen und war vielleicht eins seiner besten Spiele jetzt sogar, würde ich fast sagen, für die Bills. Dass der jetzt eben eine weitere Option darstellt. Die Bills werden immer ein Pass-First-Team sein, aber es ist ganz gut, dass man eben diese Fallback-Option hat, weil sie die in einigen Spielen nicht hatten. Und ja.
Reden wir noch über diese lächerliche aus Defender-Sicht, weil es einfach so dämlich war, sich so anzustellen. Pass-Interference war es im ersten Quarter? Ja, müsste im ersten Quarter gewesen sein. Mhm. Von den Falcons, ich meine, entweder du deckst oder du deckst nicht, aber einfach mal mit der Schulter in den Receiver reinrennen, so nach dem Motto, das sieht schon keiner. Junge!
War das Ding von Terrell im ersten Drive?
Ja, müsste. Oder?
Ja, war das war, glaube ich, bei Fourth and Goal sogar. Das war ein bisschen ungeschickt. Ich meine, AJ Terrell, muss man sagen, hat eine sehr gute Saison gespielt. Einer der wenigen Bright Spots in der Falcons Defense. Aber das war nichts.
Ja, war Vierter und Goal, genau. Vierter und Goal in der 3. Und dann...
Ja, damit macht man natürlich dem Gegner das dann auch einfacher, sag ich mal.
Man versucht doch wenigstens irgendwie involviert zu wirken. Ja, aber einfach nur so, bäm, eins in die Schulter zu geben, also... Vor allem so...
Aber das ist kein gutes Team. Also das ist auch kein Team, das muss man jedes Mal sich wieder vor Augen führen. Das ist kein 7-9 Team. Das ist eigentlich ein 5-11 Team.
Ja, aber.
Aber gut, auch gegen die musst du gewinnen, auch gegen die kannst du zur Halbzeit zurückliegen. Bills haben ihre Pflichtaufgabe erfüllt. Und wie gesagt, eine haben sie noch und dann wären sie eben AFC East-Sieger.
Mal wieder. Nachdem sie es so lange nicht waren, zweimal dann in Folge.
So ist es. Nur müssen sie halt dann eben in den Playoffs, müssten sie dann auch den nächsten Schritt nehmen. Kleine Verbesserungen gab es jedes Jahr. Letztes Jahr das Championship Game. Und nun? Schauen wir mal.
We shall see. Dann schauen wir noch auf Chicago gegen New York. Chicago verprügelt die Giants 29-3. Das war aber gar nicht mal das Interessante an dem Spiel. Also außer wir reden über diesen einen Kickoff, wo der Giants-Spieler zuversichtlich sagt, Leute, bleibt weg. Ja, der fliegt in die Endzone und dann tut er doch nicht. Und dann bricht hinten doch leichte Panik aus. Aber die Pressekonferenz von Joe Judge danach, also das war schon auch so ein kleiner Verkehrsunfall für sich.
Auf jeden Fall, in vielerlei Hinsicht. Worüber willst du zuerst reden? Über seine Idee, dass die Spieler bei ihm wenigstens nicht quitten und einige Spieler ihm gesagt haben, dass sie das vorher, was weiß ich, 2 Jahre vorher getan haben.
Ja, genau. Dass er 2018 in einem Coaching-Staff war, wo alle kurz vor der Entlassung standen. Und das war übrigens bei den Patriots im Jahr, wo sie den Super Bowl gegen Philadelphia gewonnen haben, wo ich mir dachte, wann war da irgendwer mal verloren, kurz vor der Entlassung?
Verloren haben, genau. Aber
Nee, gegen das die Rams gewonnen nicht. Haben. Also, gegen die Rams gewonnen haben, so rum.
War das
2018er okay. Saison, ja. Also in 2018, im Februar, haben sie den Super Bowl gegen Philadelphia verloren und nach der 2018er Saison im 2019
gegen die Rams gewonnen. Das spektakuläre 13-3. Ja, also was in welcher Welt lebt er, fragt man sich da wirklich. Also das sind, ich meine, Joe Judge hat insgesamt schon eine ganze Menge peinlicher Auftritte gehabt oder sagen wir mal fragwürdiger Auftritte bei PKs oder auch seine sonstigen Statements.
Und wir dachten, wir hätten mit Ben McAdoo schon viel gesehen.
Ja, aber das ist nochmal, bei McAdoo wirkte manchmal ein bisschen planlos, aber dieses gespielte Tough-Guy-Gehabe oder dass er irgendwie der toughste Typ auf der Welt ist, das zieht doch heute nicht mehr. Also ich weiß nicht, wie man damit was beweisen will. Und das ist mir unerklärlich. Und wenn er sich dann ja solche nicht, Geschichten aus dem Paulanergarten irgendwie überlegt, dass er da, dass er irgendwie im Coach, in einem Coaching-Staff war, der kurz vor der Entlassung war. Ich meine, man weiß doch auch, wie es bei New England gelaufen ist. Die hatten oft am Anfang der Saison mal hier oder da einen kleinen Stolperer drin und dann haben sie sich rechtzeitig wieder besonnen. Niemand stand da kurz vor der Entlassung. Vielleicht hat Belichick darüber nachgedacht, dass er den ein oder anderen Position-Coach mal austauscht, aber sorry, Joe Judge, das ist einfach absoluter
Wir wissen,
Bullshit.
in Foxborough geht die Saison eigentlich in Woche 7 los. Alles, was davor ist, ist fast schon irrelevant.
Also, ja.
2-2, 2-3, 4-2, 3-3. Ja, und danach geht es meistens los.
Wie gesagt, ist, glaube ich, hat viele Kopfschütteln zurückgelassen, was er da gebracht hat. Und auch diese Spieler haben mir erzählt, das war früher viel schlimmer. Ja, was sollen sie denn erzählen? Glaubst du, dass ein Spieler zu dir ankommt und sagt, hey Coach, bei dir ist es echt gerade viel schlimmer als bei dem Vorgänger, der erfolglos war, oder was? Also, Joe Judge ist schon, wie gesagt, hat ein paar peinliche Auftritte gehabt, der gehört auf jeden Fall in seine Top 3. Und ich weiß nicht, was die Giants da jetzt noch, worauf die
An
da noch
einem Tag,
warten,
wo
aber.
offensiv wieder gar nichts ging.
Also ganz im Ernst, da müssen wir auch mal drüber reden, ne? Ein Spiel, das ja, ich meine, sie lagen früh zurück. Sie haben im ersten Viertel zwei Touchdowns gefressen. Und dann haben die ein Spiel, in dem am Anfang, in der ersten Halbzeit, ich weiß nicht mehr genau die Daten, können andere nachgucken, hat Mike Glenn gefühlt vier Pässe versucht. Währenddessen sind Barkley und Devontae Booker halt ungefähr 40 Mal, ne, das ist am Ende gewesen, aber sagen wir mal 20 Mal gelaufen. Und das also erst am Ende hat man dann Glenn ein bisschen mehr von der Leine gelassen, hat er auch gezeigt, warum man das vielleicht, warum man ihn vorher versteckt hat, aber so kannst du doch an kein Spiel rangehen. Also da musst du halt einen anderen Quarterback spielen lassen, wenn du denkst, wenn du zurückliegst, ja, wir laufen jetzt einfach und das Spiel ist dann möglichst schnell vorbei oder so. Es war, also, am Ende sind es ja 11 Passversuche plus ein paar Sacks,
Also
vier
ich kann
Sacks,
dir sagen.
also 15 Passversuche zu 40 Rushes, aber das war am Anfang, ist das Verhältnis noch unausgegorener gewesen.
Also wenn wir uns das anschauen, erster Drive, Sack, Fumble, Ball weg. Das war der erste Auftritt von Glenn. Dann der zweite Drive sind fünf Plays, vier Läufe, einer darunter in Wildcat zu Barkley. Das fünfte Play ist der erste Pass von Glenn, das ist ein Pick. Dann der nächste Drive der Giants sind auch wieder fünf Plays, vier Läufe, dann Sack von Glenn. Der nochmal nächste Drive der Giants sind vier Läufe und dann zu kurzer Pass bei dritter und sieben, Punt. Dann kommt.
Auf den Running Back wohlgemerkt, also nicht, dass man hier mal versucht,
Nein,
einen Receiver
natürlich nicht.
einzubinden.
Das ist der typische. Der typische Behind-the-Sticks-Wurf dann gefühlt. Und dann hatten wir,
Dann kommt der
dann kommt
Scoring
der, der,
Drive,
dann
der
kommt der
einzige.
Scoring Drive, da sind aber, da ist kein Pass drin. Das sind alles Läufe.
Da ist kein Pass drin.
Und dann kommt dieser fantastische Kickoff-Return, der zum Safety führt.
Ja, also der
Da waren aber auch
führt
noch
zu
Läufe.
einer
Also
schlechten
wir
Feldposition.
haben einen Pass in
Und
der ersten
dann.
Halbzeit. Nee, zwei mit den zu kurzen. Dann haben wir 0 von 2, nee, 1 von 2 für 4 Yards und einen Pick.
Und
Und
zwei
2
Sacks.
Sacks und ein Fumble.
Das, also ganz im Ernst, so darfst du doch heute, ich meine, es ist ja nicht so gewesen,
Also,
dass wir
sorry für
jetzt
den
das Schneetreiben
GFL-Vergleich,
von
ja,
Buffalo
aber
gehabt haben.
ich habe so ähnlich Schlimmes schon in der GFL erlebt. Aber da ging halt nichts anderes. Aber in der NFL ist das halt eine Bankrotterklärung vom Coaching-Staff, wenn sowas passiert.
Ja, wie gesagt, Ausnahme ist natürlich, wenn man das Schneetreiben von Buffalo hat, wo die Patriots da eben mit einem ähnlichen Gameplan rausgekommen sind. Aber auch, da muss man natürlich auch sagen, irgendwann muss man natürlich sich dann auch am Erfolg orientieren. Und wenn der Erfolg sich nicht einstellt, dann muss man vielleicht irgendwas adjusten. Und das ist hier nicht passiert, sondern man hat einfach gesagt, wir spielen. Ich habe wirklich den Eindruck gehabt, die Giants sind so planlos in der Offense, dass sie das Spiel einfach möglichst schnell beenden wollen. Wie gesagt, die lagen 0 zu 14 zurück. Es ist jetzt nicht so, dass man dachte, na ja, geht man konservativ ran. Ball-Control, dann bleibt das Spiel lange 0-0 und man versucht später einen Lucky Punch oder einen tiefen Shot. Das ist ja nicht passiert. Also, dieses Spiel war wirklich, man kann es nicht anders sagen, war wirklich einfach eine Bankrotterklärung dieser
Offense. Weil da 34 Sack-Yards drin waren, negieren die 24 Pass-Yards von Glenn und die Passbilanz der Giants auf diesem Spiel ist 4 von 11 für minus 10.
Genau, also 4 von 11 für also plus 4 Sacks, ja. Also wenn man so will, dann 4 von 11 plus 4 weitere Passversuche.
Und 2 Picks.
Für minus 10 Yards und 2 Picks. Damit hat er irgendwie, ich glaube, der Letzte, der sowas gerissen hat, war Peyton Manning in dieser Saison, wo ihm der Arm schon abgefallen ist. Hatte ich irgendwo gelesen, glaube ich. Das war das letzte Mal, dass irgendein Quarterback so aussah. Okay, die Broncos haben damals danach den Super Bowl gewonnen. Das wird den Giants nicht passieren. Mhm. Aber das, also ganz im Ernst, da muss man ja nur zur Halbzeit einmal, da kann man wirklich das Boxscore-Scouting betreiben und schaut drauf. Und ich dachte am Anfang wirklich, ernsthaft, dass die irgendeinen Quarterback eingesetzt haben. Das gibt's ja manchmal, ich habe immer dieses ESPN-Ding, manche haben es ja bei NFL.com, da ist mir irgendwie zu viel Gewusel drauf auf der Seite und zu viel Pop-Ups. Ich dachte wirklich, die haben vielleicht einen Quarterback angesetzt, der gerade nicht, also hinter Fromm, der einfach noch nicht, den die noch nicht gespeichert haben. Ah, das gibt's manchmal. Das wird dann später nachgereicht, wenn sie irgendwie einen Receiver oder einen Quarterback im Roster haben, dass da vielleicht schon jemand anders spielt, dass schon ein paar mehr Pässe geworfen worden sind. Und man guckt sich zum Receiver runter. Nee, da hat wirklich keiner eingefangen. Es muss so sein. Die müssen Mike Glennon versteckt haben, ist eigentlich das falsche Wort, weil wir müssen, also das war einfach eigentlich eine Aufgabe, das eigentlich die weiße Fahne wurde gehisst. Also
der Arbeitstag im Receiving Room sieht folgendermaßen aus: Ingram 2 Targets, 1 Catch für 12, Sills 1 Target, 1 Catch für 12, Rudolph 1 Target, kein Catch, Golladay 1 Target, kein Catch, Cooper 2 Targets, kein Catch, Booker. Also, da sind wir beim Running Back, ne? 3 Targets, 2 Catches, 0 Yards. Und Barkley.
Ja, einmal 4, einmal genau, minus 4. Einmal 4, einmal 4. Ying und Yang.
Und Barkley, 1 Target, kein Catch. Ich meine, wenn du nicht mal deine Running Backs triffst, wird es irgendwann auch dramatisch, ja?
Gut, da hat er aber nur 2 versägt, ne? Das muss ja, man auch sagen.
Wenn sonst nichts läuft, dann normalerweise.
Dazu sollte man vielleicht noch erwähnen, zu den 2 Picks kommen noch 4 Fumbles, von denen er 2 verloren hat. Einen hat er selbst und einen sein Center recovered. Also ich denke, dieser Auftritt von Mike Glennon bewirbt sich für den schlechtesten Auftritt der letzten Jahre, inklusive Nate Peterman wohlgemerkt.
Ach stimmt, der war ja auch noch.
Das muss man erstmal schaffen.
Ja.
Und man darf nicht vergessen, dass sich Mike Glennon die letzten Jahre ja des Öfteren beschwert hat, dass er immer irgendwo hingekommen ist, wo man ihm einen frisch gedrafteten Quarterback vor die Nase gesetzt hat oder so, weil er ja doch eigentlich mal auch mal eine Chance verdient hätte, dauerhaft Starter zu sein. Nach diesem Spiel möchte ich sagen,
nein. Und ja, jetzt hat Mike Glennon eine Verletzung an der Nichtwurfhand, die beziehungsweise am Handgelenk, am linken Arm. Es wird Season-Ending-Injury geben, das heißt, wir sehen jetzt am nächsten Wochenende dann da wahrscheinlich wieder Jack Fromm, ne?
Sehen wir den Kollegen Fromm wieder. Ja, macht es einen Unterschied für die Giants? Auch da, denke ich, ist die Antwort nein.
Ja, aber es gab ja Menschen, die dann sich vehement dafür eingesetzt haben, dass man Joe Judge ein Jahr mehr gibt. Aber wenn man sich so die Giants, also ich meine, er hat jetzt Garrett entlassen. Ist die Offense seitdem irgendwie besser geworden? Nein. Man hat das Gefühl, es ist noch übler geworden, als es vorher war. Und jetzt ja, diese Pressekonferenzauftritt, also bei den Giants, okay, das Problem ist halt, als GM bei den Giants, der gehört ja selber entlassen, also. Oh.
Ich denke, ja.
Und aber jetzt hättest du mal die Chance, mal das Großreine machen zu machen, wenn du beide schmeißt und dann der neue GM seinen Headcoach picken darf, weil neuer GM mit alten Headcoach, ja. Das ist doch eh ein Jahr Lame Duck.
Das ist eben das Problem, dass sie ja wirklich überlegt haben, dass sie Gettleman halt dann nach der Saison feuern und dass Judge aber Trainer bleibt unter einem neuen GM und das ist halt Recipe for Disaster.
Was machst du mit Daniel Jones?
Ja, weiß ich nicht. Daniel Jones hat sich geschickt so in dieser Grauzone, würde ich sagen, bewegt er sich, wo man ihm nicht ganz sagen kann, dass er es nicht ist, aber auch definitiv nicht sagen kann, dass er es ist. Außerdem wäre es ein bisschen schade für uns alle, wenn wir die Trinkspiele nun stoppen müssten. Ja,
die können wir ja
gerade mit Daniel Jones Fumble.
Können wir gerade mit Matthew Stafford weiterführen, aber trotzdem.
Ja, aber nicht mit Fumbles. Diese Daniel Jones Fumbles sind einfach geiler als die Stafford Picks. Also, wo dann irgendwann auch noch, vor allem weil die immer so aus Plays oder oft aus Plays resultieren. Es gibt natürlich die ganz normalen Fumbles, wenn er dann irgendwie in der Pocket zu lang steht und den Ball irgendwie careless hält. Aber natürlich auch geil, die Fumbles, wo er einen coolen Scramble macht und dann aber am Ende sich den Ball rausschlagen lässt. Das würde ich ungern
wissen. Unvergessen ist ja dieser Lauf über 70 Yards, wo er dann am Ende über die eigenen Füße stolpert, ne? Also.
Das ist richtig, wobei den gebe ich ihm am ehesten noch. Der sieht zwar weird aus, aber Daniel Jones ist ja kein schlechter Scrambler. So, wenn er ab und an bei einem langen Lauf irgendwann sich hinlegt und den Faceplant macht, dann würde ich ihm das eher verzeihen, wenn er sonst den Ball festhält.
Wow. Also, das zum Desaster namens New York Giants. Wir haben Woche für Woche im Background Herrn Mieter in unserer WhatsApp-Gruppe und er sagte dann, Joe George
bespaßt uns ab und zu.
Joe George soll den Antonio Brown machen und damit kommen wir zum anderen Team in New York. Die Jets hatten die Tampa Bay Bucks zu Gast und das sah eigentlich ganz gut aus über weite Teile des Spiels, was die Jets da gemacht haben. Die Schlagzeilen schrieben zwischendurch auch andere. Im Endeffekt die Jets mit einem Quarterback-Sneak an der gegnerischen 7 gescheitert, bei 4. und 2, was schon ambitioniert ist. Und
gegen wieder Weyer und Sue. Also das ist natürlich auch vielleicht, muss man vielleicht auch mal den Gegner noch einberechnen. Die haben
Situational
da
Weyer, Awareness, auch im Play-Calling.
Situational Awareness, 4. und 2. Ich call den Sneak gegen Vita Weyer, Damacon Sue und ich glaube Vernon Goldson stand auch noch drin oder so. Also William Goldson, Entschuldigung.
Mit einem Zach Wilson, der jetzt nicht Superman ist, ja, von der Statur.
Mit einem Zach Wilson, der nicht gerade Cam Newton ist. Bei einer 4-Punkte-Führung, ungefähr 2 Minuten noch zu spielen. Es hatte ein bisschen was von dem Greg Williams Blitz, muss ich sagen.
Andersrum.
Ja, in puncto Draft-Position oder so, keine Ahnung. Das meinte ich jetzt, aber ja, war nicht so schlau. Ich denke, da kann man, das hat auch nichts mit Hindsight und im Nachhinein zu tun, aber wenn mir jetzt jemand vorher vorgeschlagen hätte, welchen Call willst du gegen diese
D-Line nehmen? Also und eins vielleicht,
aber ja, und zwei. Und eins kann ich mit leben, da musst du auch gegen Weyer und
die O-Line halt schieben, ne? Also.
Das kriegen O-Lines auch ab und zu hin. Es ist ja nicht so, dass die unüberbrückbar sind. Aber bei 4. und 2 gegen diese 3 Monster da in der Mitte, weiß ich nicht.
Überraschenderweise hat das nicht geklappt und dann marschieren die Bucks 9 Plays, 93 Yards, 1 Minute 57 übers Feld, 28-24 und gewinnen das Ding noch. Die großen Schlagzeilen natürlich. Antonio Brown, der sich verabschiedet hat von den Bucks Mitte des Spiels. Man weiß nicht so recht, wieso. Plötzlich ging er aus der Teamzone raus, zog sein Shoulderpad aus, zog seine Handschuhe aus, schmiss die ins Publikum, zog sein Under-Armor-Shirt aus, schmiss es dann ins Publikum, verschwand in die Kabine, wurde dann kurz darauf fotografiert, wie er auf ein Uber wartete, das ihn dann irgendwo hingebracht hat. Inzwischen weiß man, er ist in New York geblieben. Das stand ja schon vorher fest, dass er mit dem Team nicht zurückfliegt. Bruce Arians hat jetzt gesagt, das war's. Man kann über Antonio Brown den Kopf schütteln, man kann sowieso über Bruce Arians den Kopf schütteln. Ende eines Dramas aus Sicht von Brown. Wahrscheinlich dürfte das jetzt das endgültige Ende seiner NFL-Karriere sein, oder? Wer tut sich das jetzt nochmal an?
Du, eigentlich bin ich bei dir, aber irgendwie würde ich zumindest keine meiner Extremitäten darauf verwetten, dass nicht irgendwer wieder desperat genug ist und denkt, ach, den kriegen wir irgendwie unter Kontrolle. Eigentlich muss es das Ende sein. Aber
können
muss
wir Mike Tomlin genug dafür loben, dass das 9 Jahre mit ihm ausgehalten hat?
Das hatte irgendwer schon bei Twitter sehr schön kommentiert. Ich glaube aber in der Tat, dass Antonio Brown in seinen Anfangsjahren nicht der Antonio Brown von jetzt ist. Das sollte man vielleicht dazu berücksichtigen. Dieser Abgang war natürlich sensationell. Also, wie das Team da steht, also dieses Bild, wie er da in der Endzone quasi den Jumping Jack macht irgendwie und nochmal ein bisschen rumwinkt und rumhüpft auf dem Weg raus. Und man sieht im Hintergrund das quasi schon sich zum Huddle formierende die Offense-Unit der Buccaneers. Besser geht's nicht, oder? Also ganz im Ernst. Ich war vollkommen fasziniert. Ich habe auch sofort auf das Spiel als Einzelspiel geschaltet, weil ich das musste ich aufsaugen. Dazu bin ich dann auch katastrophenlos genug.
Aha.
Ganz im Ernst, kannst du auch bei keinem anderen Spiel mehr irgendwie auch nur eine Sekunde Aufmerksamkeit haben, wenn sowas passiert. Wie Mike Evans ja auch noch versucht, ihm irgendwie das auszureden, aber auch relativ schnell aufgibt, weil wahrscheinlich hat Brown jetzt auch von seiner Art in dem Moment und vielleicht auch von der einen oder anderen Aussage, vielleicht auch von seinem Stimmklang oder so schon den Eindruck gemacht, dass der gerade irgendwo in anderen Sphären unterwegs ist als in denen von Mike Evans. Darum ist Evans dann auch relativ schnell weggegangen. Okay, da habe ich jetzt, glaube ich, nichts zu gewinnen. Und dann diese Nummer zu bringen, nachdem er ja unter der Woche noch sagte, dass das ja alles, ne, dieses ganze mediale Drama, die Medien wollen ja alles nur aufbauschen und so. Und dann 3 Tage später oder so, ja, schießt er sich zumindest erstmal aus den Buccaneers. Er schießt sich wahrscheinlich auch aus der Liga. Und für die Buccaneers natürlich bitter gerade. Ne? Man hat Godwin halt verloren für die Saison. Und also rein sportlich betrachtet ist natürlich Antonio Brown ein sehr, sehr wichtiger Baustein gerade. Denn so richtig rund läuft es auch in der Bucks Offense gerade nicht mehr, meiner Meinung nach. Und da wäre natürlich jetzt mit Evans und Brady, ich bin immer noch der Meinung, dass die nicht ganz sagen wir mal, die Chemie haben, die er vielleicht mit Godwin hat, die er vielleicht auch mit Antonio Brown hat. Evans ist natürlich immer noch ein Playmaker, aber eben jemand, der doch manchmal zu sporadisch eingesetzt wird in dieser Offense. Das wird natürlich jetzt schwierig, weil man hat ja auch in den letzten Wochen gesehen, dass die eigentlich ja talentierten Backup-Receivers der Buccaneers, wie ein Tyler Johnson, ein Jalen Darden, dass die halt, Perryman haben sie noch, dass die halt eben ihren Job nicht so machen, dass eben Spieler wie Cyril Grayson, der ja eigentlich ein Track-and-Field-Star war bei LSU und erst auf Receiver jetzt umgeschult wurde und eigentlich jetzt so ein klassischer Practice-Squad-Typ ist, dass der jetzt mittlerweile aufkommt und denen die Snaps wegnimmt. Also zu einem gestandeneren Receiver wie Perryman, aber eben auch den Scotty Miller haben sie ja auch noch, also Miller, Johnson, das sind halt Leute und eben Darden, der diesjährige Draftpick, das sind Leute, von denen man ein bisschen mehr, glaube ich, erhofft hat, dass die vielleicht schon ein bisschen weiter sind. Das sind sie gerade nicht, das heißt, es wird jetzt sehr viel über Gronk laufen, es wird natürlich wieder jetzt mehr über Mike Evans laufen. Der ist jetzt aber, fällt der nicht jetzt auch aus erstmal, irgendwie für eine Woche oder so? Weiß nicht, keine Ahnung. Das wird für die Buccaneers in den Playoffs, ich weiß nicht, was sie nächste Woche machen, aber in den Playoffs wird es womöglich dann eben darauf ankommen, dass man die Depth da vielleicht ein bisschen mehr einbindet. Und das ist natürlich ohne Antonio Brown, das ist einfach sportlich natürlich eine Riesenschwächung. Nur
es ganz hätte halt gar nicht erst zu dem Punkt kommen dürfen, weil eigentlich hätte er schon vorher raus sein müssen.
Wenn man sich das ja nochmal, die Timeline nochmal anguckt, dass Arians ja vor ungefähr 1,5 Jahren oder 2 Jahren gesagt hat, nope, der kommt mir nicht in den Lockerroom, dann kommt Brady an mit seiner Lobbyarbeit und der ist schon bei ihm eingezogen und wohnt da irgendwie mit ihm und Giselle zusammen oder was weiß ich. Dann wird er ins Team gelassen, aber mit so einer Zero-Tolerance-Policy. Ein Ding und du bist raus. Ja, ich denke, dass unter ein Ding auch das Fälschen eines Impfausweises fällt. Also ich denke, dass darunter auch geringere Verstöße gefallen werden. Dann wird er gesperrt, dann kommt er zurück und Arians sagt ja relativ unverblümt auch.
Scheißegal.
Und zwar, er sagt es ja sogar, wir brauchen ihn, um zu gewinnen. Er sagt ja, wir brauchen ihn sportlich gerade. Ich würde dem zustimmen, aber das ist natürlich kein Argument dafür, dass man seinem eigenen Credo da so sehr abweicht.
Da muss ich auch sagen, da hat das Image von Arians letzte Monate da bei mir extrem gelitten.
Auf jeden Fall. Und ich habe auch den Eindruck, dass bei dem irgendwie, weiß ich nicht, dass da irgendwas, ich möchte jetzt keine Ferndiagnose machen, aber da ist irgendwie was nicht in Ordnung. Also ich meine, der ist natürlich auch sehr schmallippig mit diesem Thema umgegangen auf der PK und dann hat er ja, die sind ja dann lustigerweise für 2 gegangen, die Buccaneers, und die sind ja, hätten ja eigentlich auf 27, 24 stellen können, das wäre das Übliche gewesen, aber sind dann ja am Ende für 2 gegangen, als sie den Touchdown zur Führung gemacht haben und der hat dann ernsthaft gesagt, Bruce Arians says, ich zitiere jetzt Pewter Report, they decided to go for 2 late in the game because the Jets blocking a kick would be the only way that they could score and potentially tie the game up. Nein. gäbe auch andere Möglichkeiten. Also die könnten auch auf anderem Wege das Spiel ausgleichen, außer mit einem Blocked Kick. Aber gut, ich war etwas sprachlos, als ich das gelesen habe. Bruce Arians macht gerade nicht so einen guten Eindruck. Das, glaube ich, können wir festhalten.
Wir haben uns vor 2 Jahren vielleicht ein bisschen schon gewundert, wie er Jameis Winston permanent unter den Bus geworfen hat. Ja, das war jetzt auch kein guter Stil. Aber gut, weil es Jameis Winston war und
das ist richtig.
Fanden wir alle noch halbwegs lustig. Ja, vielleicht müssen wir uns auch alle in die eigene Nase fassen. Aber die letzten 1,5 Jahre gab es da schon ein paar Sachen, wo ich so dachte, so, ja, also als Coach alles fürs Team quasi und alles zurückstellen irgendwann, ne?
Ja, ich weiß jetzt aber nicht. Ich glaube, wir haben die Thematik Jameis Winston hier auch durchaus ambivalent diskutiert. Also nicht im Sinne von, ist ja cool, dass er das macht, sondern ich glaube, das ist schon kein feiner Stil gewesen. Es hat jetzt halt jemanden getroffen, ist ja jetzt genauso wie hier jetzt mit Antonio Brown umgegangen ist. Da hat man jetzt bei dem Spieler vielleicht wenig Mitleid. Trotzdem ist das natürlich einfach, eigentlich sind das No-Gos. Und das kratzt ja auch ein bisschen an seiner Reputation, die er vorher hatte als der coolste Coach, als der Players-Coach, als der da irgendwie nachher noch, was weiß
diese,
ich,
diese, seinen diese, Kofferraum diese, nach dem Spiel aufmacht. Diese Coach-Geschichte, als er Chuck Pagano vertreten hat und so weiter, ne?
Ja, ja, und eben auch die Nummer, dass er dann irgendwie, was weiß ich, nach einigen Spielen da, was weiß ich, in seinem Auto noch einen Kofferraum aufmacht, da stehen ein paar Kästen Bier drin, die Spieler kommen vorbei und trinken mit ihm ein oder so. Schöne Geschichten, aber offensichtlich hakt es in anderer Hinsicht ein bisschen, aktuell zumindest. Und es ist ja nun mal so, wir spielen ja keinen Football-Manager. Sowas hat Auswirkungen auf ein Team, auf die Teamstruktur, auf die Teamchemie. Die Buccaneers wirken gerade nicht gefestigt. Nicht so gefestigt, wie sie eigentlich sein sollten, weil sie ja wieder eine gute Saison gespielt haben, weil sie eigentlich zu einem der Top-Favoriten gehören sollten. Das heißt ja auch nicht, dass sie das nicht in Playoffs abrufen können. Aber sie wirken nicht mehr so gefestigt als Team. Und das ist sicherlich auch Schuld von Arians.
Also, so viel zu Bucks, ja?
Trotzdem, Nicola, diese Szene, ich glaube, es wird ein Bild der Saison bleiben.
Die Perspektive aufs Feld hinaus, ne? Wo wir die Endzone vorne und die Bucks hinten haben.
Es ist wirklich absolut grandios. Also, man muss natürlich auch sagen, Antonio Brown, man weiß natürlich nicht, wie groß seine Probleme jetzt sind. Ich fand, muss ich Brady natürlich zugestehen, dass seine Aussagen auf der PK, die haben mir durchaus gefallen, die waren mit Augenmaß. Und ich denke, dass Antonio Brown wirklich Hilfe braucht, ohne jetzt hier, wie gesagt, Ferndiagnosen und Küchenpsychologie ist immer schwierig. Es macht aber den Eindruck, als ob. Und ich hoffe natürlich, dass da nicht noch irgendwas Schlimmeres passiert in den kommenden Monaten oder Jahren. Dass er irgendwem etwas antut oder dass es irgendeine Situation gibt, die für irgendwen gefährlich sein wird, inklusive für ihn selbst.
Und dann rauskommt CTE.
Aber oder? Das, ja, ist ja auch nicht ausgeschlossen. Ne? Ich weiß nicht, ne, gibt es ja natürlich auch einige, die jetzt sagen, das liegt alles an dem Hit von Perfect damals in diesem legendären Wildcard-Game gegen die Bengals, als er noch bei den Steelers war. Das ist mir ein bisschen zu einfach. Kann natürlich trotzdem sein, dass es CTE ist. Kann natürlich auch sein, dass es irgendwas anderes ist, dass es wirklich eine Mental Health Frage ist. Kann natürlich auch sein, dass es gar nichts davon ist.
Oder die Summe der Sachen, ja.
Ich hoffe nur, oder die Summe der Sachen. Ich hoffe einfach nur, dass wir, wie auch immer sein Leben weiter verlaufen wird, da nicht noch irgendwas Tragisches hören, in welcher Hinsicht auch immer.
Ja, das auf jeden Fall. Das war also, die Jets gegen Tampa. Indianapolis gegen Vegas. Auch ein Spiel zwischen zwei Playoff-Kandidaten, wo, wenn wir nach dem Trend gehen der letzten Wochen, jetzt nicht unbedingt damit zu rechnen war, dass die Raiders die Colts schlagen. Natürlich, wir dürfen diesen souveränen Touchdown-Pass im dritten Quarter von Carson Wentz nicht verschweigen. Einmal in die Doppeldeckung rein, Pass nach oben, deflected Touchdown. Der war genauso gewollt. Aber ja, 23-20 und die Raiders leben im Playoff-Rennen, haben jetzt gegen die Chargers ein Win in Game Sunday Night.
Ja, war doch ein super Pass. Also ich meine, da kann man ja auch wirklich sagen, im Nachhinein war er unterworfen, wie so viele Wentz-Pässe, nur diesmal, also wenn man es aus Sicht von T.Y. Hilton betrachtet,
der da am Ende Danke sagen durfte. Und die Defense stand goldrichtig für diesen unterworfenen Pass, muss man auch dazu sagen.
Defense, keine DPI, hat das souverän gespielt. Scherz beiseite. Ich bei sowas denke ich immer bei einem knappen Spiel. Natürlich ist das ein Play, musste es verteidigen, haben es nicht gut genug verteidigt. Sie haben den Ball halt eben nach oben abgewehrt. Es war ja quasi wie so ein bisschen, alle drei Spieler sind ja quasi zusammengestoßen in dem Moment, wo der Ball da ankam. Und Hilton stand dahinter und dachte, ja, gut, okay. Danke. Ich fand es ganz gut, dass die Raiders das dann doch noch gewonnen haben. Jetzt gar nicht wegen irgendwelcher großen Sympathien oder Antipathien in die eine oder andere Richtung, sondern einfach wäre schon ein bisschen strange gewesen, wenn das dann nachher irgendwie das entscheidende Play gewesen wäre, irgendwie was dann das Spiel dreht oder kippen lässt. Ja, die Raiders muss man natürlich sagen, auch für Bisaccia und für dieses ganze, für den ganzen Trubel, den sie da ja in den letzten Wochen, vor allem Mitte der Saison hatten, hat er das Team ja relativ gut zusammengehalten. Und das Team insgesamt hat sich auch gut zusammengehalten, dass sie eben jetzt in der Situation sind, werden Außenseiter sein, denke ich, aber dass sie eben in der Situation sind, jetzt wirklich ein Endspiel zu haben, win and you're in. Viel mehr konnte man, denke ich, bei den Raiders nicht erwarten. Die Raiders werden so oder so, egal wie das Ganze ausgehen wird, mit einer positiven Bilanz enden, mit entweder 10-7 oder 9-8. Hätte ich ehrlich gesagt Mitte der Saison nicht unbedingt mitgerechnet.
Nichtsdestotrotz sagt dann Nate Hobbs, hold my beer, ich setze mich noch an Steuer.
Ach Nicola, es gibt Sachen, wir haben das ja damals bei dem Kollegen Rux, wo es dann natürlich auch noch einen viel, viel schlimmeren Ausgang gab. Da hat dann Nate Hobbs natürlich Glück gehabt. Wir haben ja eigentlich alles dazu gesagt. Die NFL stellt Ubers. Diese Spieler haben Geld, auch ein Spätrundenpick wie Nate Hobbs hat das nötige Kleingeld, um sich ein Taxi zu holen. Also
der Limousinservice der NFL habe ich im Nachhinein erfahren, wohl übrigens nach der Saison 2019 eingestampft. Nichtsdestotrotz, in den USA gibt es genug Fahrdienste. Also das aber ist also zusätzlich den normalen Taxen halt Uber, Lyft und wie sie alle heißen. Und bestimmt gibt es dann noch im High-Segment irgendwelche Black Cars und hast du nicht gesehen. Also es gibt keine Entschuldigung. Es gibt keine Entschuldigung für niemanden in den USA, sich besoffen ins Steuer zu setzen. Es gibt keine Entschuldigung für NFL-Spieler, es zu tun. Es gibt aber erst recht keine Entschuldigung für NFL-Spieler bei den Raiders, es zu tun dieses Jahr.
Ja, das ist natürlich, also da fragt man sich wirklich, wo das Hirn gerade geblieben ist. Sportlich natürlich auch eine herbe Schwächung. Nate Hobbs, Rookie-Corner, der war einer meiner größeren Sleeper, der ist ja quasi sofort auf Nickel gestartet und hat eigentlich eine super Saison gespielt, aus dem Nichts, hat ja kaum jemand mit gerechnet. Und er weiß jetzt seinem Team, der nächste Spieler der Raiders, der irgendwie mit Dingen nicht umgehen kann, mit denen man umgehen können muss als erwachsener Mensch. Ja, fehlen einem die Worte. Ich glaube in der Tat, dass es immer noch einen Uber-Service gibt, aber das müssten wir...
Ja, so oder so, es sind nicht die Optionen, die fehlen. Also du bist keine Ahnung, irgendwo tief in der Pampa, wo du kein Handyempfang hast und nichts geht und dann musst du selber fahren, weil, ja? Nein, das ist...
Es ist nicht der Westerwald, sagen wir es so.
Ich wollte jetzt genau da nicht hingehen, aber bitte sehr. Dann bist du jetzt diesen Weg gegangen, aber... Es gibt keine Entschuldigung. Punkt. Und ich meine, das Thema über das Thema Alkohol in der Gesellschaft kann man eh wahrscheinlich in Sendungen füllen, weil das generell ein Problem ist. Aber also DUI wird mir im Verhältnis zu anderen Sachen, also Driving Under the Influence, betrunken, beziehungsweise die Amerikaner nehmen da auch noch Influence, auch Drugs
mit rein,
also
ja.
Bekifft und sonst was. Ja.
Andere Drugs, ja.
Es gibt keine Entschuldigung dafür und das ist mir in der NFL noch viel zu sehr ein Kavaliersdelikt auf allen Ebenen. Das ist nicht nur Spieler, das ist auch Coaches, das ist auch Owner. Das ist mir, nein. Und jedes Mal, wenn da einer gestoppt wird, ich mache das fast jedes Mal wieder auf. Ich habe da kein Problem mit, das kotzt mich an.
Absolut richtig und wie du gerade schon sagtest, es ist grundsätzlich nicht entschuldbar und insbesondere aber nicht bei den Raiders in der Saison 2021-2022. Also das ist schon wirklich eine besondere Art von Blödheit.
Und deshalb, ja, also das ist wirklich eine Sache, da kann man nur noch mit dem Kopf schütteln.
Ja, da ist jedes Wort eigentlich zu viel.
Aber, wie gesagt, die Raiders mitten im Finale gegen die Chargers zu Hause. Und dann werden sie auf jeden Fall in der Wildcard. Es sei denn, wenn Indy gegen Jacksonville verliert, reicht beiden übrigens ein Unentschieden für die Playoffs. Ich weiß nicht, ob wir dann, was war das, Richon, ne? Erleben?
Ja, aber das war kein
Nee, aber
Unentschieden.
aber diese, dieses,
So.
das Ergebnis, das, das, das Ergebnis, das wir beide brauchen, ist bekannt. Wir lassen es jetzt
Ja.
geschehen.
Gab es nicht irgendein EM-Spiel damals, als sie noch irgendwie die direkten Vergleiche, nicht die Tordifferenz hatten zwischen Schweden und Dänemark? Wenn die 2-2 spielen, kann Italien machen, was es will und ist draußen. Und dann ist das Spiel zufälligerweise 2-2 ausgegangen und die Italiener haben sehr getobt. Ich glaube, es gab sowas. Aber ja, das Problem ist, im Football ist es schwieriger, ne? Im Fußball kann man sich hinten
Kannst
den Ball
abgeben.
zuschieben. Du kannst natürlich. Ja, gut, ich meine, das wäre zu offensichtlich, wenn beide einfach die
NBC
ganze
bricht die
Overtime.
Übertragung ab. Das würde ich wetten. Also nach dem 10. Abknien und dem 20. Punt.
Ja, gut, du kannst es natürlich so ein bisschen in die Länge ziehen. Du musst natürlich wirklich die Play Clock dann komplett ausnutzen. Und dann.
Fullback Dive, Punt.
Nee, das ist zu. Ja, aber das ist schon wieder zu riskant, Nikola. Nachher bricht er dann durch. Was machst du, wenn du plötzlich an der 10 des Gegners stehst oder
In
so? Dann
Daniel
musst du ja eigentlich
Jones.
das Field Goal kicken. Wird Daniel Jones eingewechselt. Naja. Haben die Raiders noch? Nee, die haben nicht mehr Peterman im Roster. Die hatten eine Zeit lang. Das wäre
Ist er
dann
nicht im
vielleicht die
Practice
Möglichkeit,
Squad?
aber. Ich meine, er ist irgendwann entlassen worden, aber vielleicht ist er auch wieder zurück.
Ich bin der Meinung, also ich habe Peterman, ich habe Peterman dieses Jahr wo irgendwo rumhüpfen sehen, wo der mal aus
Ja,
irgendeinem
da war er
Practice
am
Squad
Anfang.
aktiviert wurde.
Am Anfang war der bei den Raiders. Der hat ja auch, als Mariota verletzt war, hat er ja auch ein paar Snaps gehabt. Ich glaube auch einen Sneak verwertet oder so.
Nee, der ist wieder im Practice Squad. Doch. Der wurde vom Practice
Wunderbar.
Squad wieder, also vom Active Team wieder runtergegradet quasi.
Ist doch
Dann
schön.
sehen wir. Ja. Nee, wollen wir nicht sehen.
Ich denke, es wird nicht passieren.
Ja, wie gesagt, erstmal müsste Indy gegen Jacksonville verlieren. Das sehen wir so auch noch nicht. Aber
Das sehe ich auch eher nicht, aber who
gut.
knows? Gehen wir zu weiteren Spielen.
Philly gewinnt gegen Washington 2016. Durch die anderen Ergebnisse qualifizieren sich die Eagles für die Postseason. Das Team Football Team aus Washington verkündet am 2. Februar. Hat es einen neuen Namen und ich möchte hinzufügen, hoffentlich dann auch einen neuen Hausmeister.
Ja. Eine, sagen wir mal, die Stadion-Instandhaltung sollte vielleicht dringend überprüft werden. Wer es nicht mitbekommen hat, als Jalen Hurts rausrannte durch den Tunnel, gab es noch ein paar mehr Eagles-Fans, die mit ihm
Da kam die
abklatschen
sechste
wollten.
Welle quasi.
Unter deren Gewicht ist dann das Gatter, wo die dann da halt dran lehnten, ja, hat nachgegeben und die sind halt alle runtergepurzelt mit dem Gatter. Das klingt jetzt lustig, das wäre halt, aber es hätte auch übel ausgehen können, wenn da irgendwer drunter steht, irgendwer Kleineres oder so, oder die halt falsch aufkommen. Dann hat auch einer der Fotografen, die da irgendwie so halb mit beteiligt, also was heißt beteiligt, der stand daneben, ist dann irgendwie davon so ein bisschen touchiert worden. Der hat dann erstmal auch einen der Fans irgendwie nach dem getreten, wo ich dachte, Junge, was ist bei dir irgendwie? Was ist da? Sind da irgendwelche Synapsen falsch verkodet oder so? Hurts dagegen, man kann über diesen Spieler ja eh fast nur Positives verlieren, hat den Leuten gleich aufgeholfen, dann auch noch ein paar Selfies gemacht und die ganze Situation so ein bisschen runtergekühlt.
Es war auch überraschend, wie schnell sich einige von diesem Sturz erholt hatten, als sie dann die Möglichkeit gewittert haben, dann Selfie zu machen.
Auf jeden Fall, ne? Definitiv. Das muss man vielleicht dann Hurts zurechnen. Nee, war eine wirklich potenziell sehr gefährliche Situation, die Gott sei Dank glimpflich ausgegangen ist. Zum Spiel. Jared Patterson hat einen Touchdown gemacht, hat gestartet für das Football-Team. Mein alter
Wollte gerade
Buffalo
sagen, die
Running Back,
Legende aus
das muss ich
Buffalo.
an dieser Stelle erwähnen. Und ja, die Eagles haben sich schwerer getan, als sie hätten müssen. Aber gut, das ist natürlich bei Divisionsduellen manchmal so. Washington ist sicherlich kein angenehmes Team zu spielen, wenn die Bock auf einen Fight haben, dann kann das unter Umständen eben mal so ein ugly Win werden, wie das jetzt für die Eagles war, dass sie eben ein Second-Half-Comeback brauchten, in der ersten Halbzeit noch mit 2 Scores zurücklagen, das am Ende dann gewonnen haben. Nicht unbedingt sehr souverän, aber danach fragt am Ende eben keiner mehr. Die Eagles sind in den Playoffs, hat man am Anfang der Saison nach den ersten Wochen sicherlich nie mitgerechnet.
6-1 in den letzten sieben.
Und sie sind eben ein Team, das so anders spielt als viele andere, dass sie eben auch unangenehm sein können. Das möchte ich nicht ausschließen. Also ich halte die Eagles gerade in der Wildcard-Round nicht für
Hast du
chancenlos.
gehört, wie neulich Rex Ryan die Hymne der Eagles umgedichtet hat von von Fly Eagles Fly to Run Eagles Run?
Nee, Gott sei Dank nicht. Nee, aber das ist ein Team, mit, auf das man sich halt speziell einstellen muss. Da braucht man wirklich einen speziellen Gameplan, gerade in der, mit der eigenen Verteidigung dann gegen diese, gegen diesen lauflastigen, aber ja nicht stumpf lauflastigen, sondern sehr kreativ lauflastigen Ansatz mit
Hurts. Also so speziell wie Baltimore
damals,
der
viel aus der Pocket bewegt wird. Ja, auf andere Weise. Und natürlich ist Jalen Hurts ist halt, hat natürlich nicht diese unglaubliche Athletik von Lamar Jackson, ist ein anderer Typ. Er ist jemand eher, der, sagen wir mal, er hat eher diese Fullback-Tendenzen, kann halt durch die Mitte vielleicht noch einmal einen mehr mitschleifen, als das Lamar tut, aber hat eben natürlich nicht diese, hat natürlich nicht ganz dieses Big Play-Potenzial, was Jackson hat, das also bei jedem Touch halt letztlich auch durchbrechen zu können. Aber das ist halt eine Offense, die wirklich, wirklich schwer zu, gegen die schwer zu schemen ist, gegen die viele Teams Probleme haben werden. Die Eagles haben in ihrer Defense deutlich zugelegt. Wie gesagt, das ist ein Team, über das man sich nicht unbedingt freut, weil man eben nicht nach Schema F schemen kann. Gut, kann man natürlich gegen die wenigsten Teams, aber hier haben wir wirklich den größten Outlier.
Aber das heißt, aber du würdest dann Jalen Hurts dann auch für nächste Saison vertrauen, oder?
Mittlerweile ja, muss ich sagen. War ich am Anfang skeptisch und nach den ersten Spielen hätte ich das nicht gesagt. Mittlerweile würde ich sagen, die Eagles haben ja nur noch einiges Draftkapital. Ich würde jetzt, wenn sie sich nicht in irgendeinen Quarterback, natürlich würde ich die evaluieren und schauen, ob ich mich in irgendeinen ganz dolle verknall. Aber wenn du diesen Weg weitergehen willst, sie können sich ein massives Talent dazu holen, also massives Talent überhaupt im Roster, also mehrere Top-Spieler, mehrere Top-Talente, die man ja eben dann auch billig hat, können natürlich auch einen Uptrade wagen irgendwie. Wie gesagt, das Draft-Kapital haben sie. Aber ich würde an deren Stelle diesen Weg zumindest noch mal ein oder zwei Jahre weiter beschreiten. Kann ja sein, dass das mit Hurts alles nichts wird. Und ich finde, er hat im Passing Fortschritte gemacht. Er wird nie derjenige sein, der einfach spread out, 5 Receiver und gewinnt. Das ist klar. Aber mit dieser Offense kannst du Erfolg haben. Und wenn du dieser Offense eben noch ein paar Playmaker zuschust oder vielleicht eben auch der Defense, je nachdem, was da so fällt. Ich denke, die Eagles können da sogar relativ, wie soll ich sagen, positionsunabhängig scouten und schauen, ob ihnen einfach ein Top-Talent irgendwie, oder also mehrere Top-Talente in der ersten Runde dann eben in die Hände fallen. Ich würd ehrlich gesagt da dem Ganzen noch mindestens ein Jahr geben.
Wentz hat schon 75% der Snaps von Indy gespielt, ne? Okay,
das heißt
die Playoff-Geschichte.
Das ist auch ein
Playoff-Geschichte. First, ja. Dann haben die Eagles 3 First-Round-Picks im Draft.
So ist es, den der Dolphins halt auch. Also das ist darum, die haben halt richtig, richtig Kapital. Sie können halt entweder hochgehen und irgendeinen Superstar oder also einen Blue-Chip-Prospect sich holen. Ich würde aber in der Tat eher gucken, ob ich nicht
Talent, ne?
3 First-Round-Talente und einfach auch relativ, also natürlich kannst du, kommt ja auch die Free Agency noch und so, ist jetzt viel zu früh darüber zu reden. Aber gerade die Eagles, die einen, finde ich, relativ guten Kader haben. Natürlich hast du immer Positionen, wo du mehr Lücken hast, Positionen, wo du weniger Bedarf hast. Aber da würde ich wirklich, gerade wenn du 3 First-Runner hast, schau doch mal, wer zu dir fällt. Weil es fallen immer 1-2 Spieler, die du einsammeln kannst. Und wenn du nicht so den ganz klaren Need hast und nicht einfach diesen Quarterback unbedingt haben musst, vielleicht findest du da halt wirklich einfach ein weiteres Fundament für die Zukunft. Denn du hast eben diese 3 Spieler dann, die eben 4 Jahre billig bei dir sind, wo du eine Fifth-Year-Option hast, die deinen Cap nicht besonders kaputt machen. Ich würde es tun.
Also im Augenblick, wenn es so bliebe, ja, und die Philadelphia Eagles sind ja sowieso in den Playoffs, das heißt, sie draften frühestens an 17.
Irgendwo in den 20ern.
Indy ist auch in den Playoffs, irgendwo. Das heißt, der ist auch, Indy ist da noch nicht, aber dadurch, dass diese 65%-Klausel drin ist, wird auch Indy sowieso irgendwo da picken und die Dolphins picken im Augenblick an 14. Also im Augenblick hättest du 14 und 2 mit 20er. Was okay ist.
Ja, wie gesagt, man kann ja einen auch verwenden, wenn man jetzt sagt, oh, ich will irgendein Top-10-Talent haben, dann tut man das. Aber ich hätte auch kein Problem damit, wenn man sagt, nö, wir sammeln 3 First-Rounder.
Und man sieht ja jedes Jahr, es fallen Spieler in die 20er. Da stehst du ja eigentlich nie und denkst so, boah, was nehme ich jetzt?
Ja, meistens hast du irgendwo einen, der fällt, weil der, das muss ja auch nicht sein, dass die Teams den alle schlecht finden. Das kann ja auch einfach sein, dass
den Bedarf rein.
Genau, oder dass einfach mehrere Teams den unabhängig voneinander auf Rang 2 ihres Big Boards haben oder eine jeweils andere Nummer 1. Das ist ja auch möglich. Das heißt, dann fällt ein Spieler, ohne dass der eigentlich fallen sollte, weil alle Teams den ganz gut finden, aber eben noch einen besseren haben. Ja, und wenn du jetzt nicht die allerdicksten Needs hast, dann sammelst du am Ende halt schön ein. Also die, ich finde, die müssen sie ja nicht, wenn sie sich in irgendwen verlieben und sagen, der bringt uns jetzt wahnsinnig voran, dann können sie ja eben auch zwei Firsts investieren. Aber ich würde jetzt erstmal, also ich finde, die Eagles sind natürlich mit drei First-Round, dann bist du einfach in einer exzellenten Position. Und gerade dann auch als Playoff-Team, da kannst du halt ein bisschen gucken, was du da Schönes präsentiert kriegst.
Also die Philadelphia Eagles erstmal in den Playoffs, das ist die Erfolgsgeschichte 2021 und mit der Möglichkeit im 2022er Draft dann richtig nochmal sammeln zu gehen. So, dann wieso habe ich das Ende der Spiele nicht mitbekommen? Jetzt kommen wir zu vielleicht zur kleinen Geschichte am Rande. Ich kommentiere ja für den Game Pass und wir haben so eine halbe Stunde vor Kickoff haben wir eine Tonprobe. Und gegen 9:30 schalte ich also rein in mein Spiel und habe noch keinen Feed. Ich habe ein Testbild. Mache also Tonprobe auf dem Testbild. Und dann sehe ich Trailer zu John Madden und denke mir halt, ja, gut, in dieser Woche ist das normal und schockte mich bei Chargers gegen Broncos jetzt auch nicht nur bedingt, weil das ist ja die gleiche, das ist ja die gleiche Division, wie die, in der Madden gecoacht hat, ja. Das heißt, die hat mit Mans zu tun. Dann sehe ich einen Trailer zu Dan Reeves, hier dieser Pass im Ice Bowl. Ja? Dann denke ich mir halt, okay, wieso haben die nicht was von den Broncos genommen, aber na, was soll's. Wenn ich Spielerkarriere, dann ist die ja halt bei den Cowboys. Und irgendwann kommen halt Statistiken von Kyler Murray. Ich so, hä? Und dann Statistiken von Dak Prescott. Immer noch kein Bild. Ja, schwarzes Bild, aber ich sehe diese Statistiken. Weil halt vor dem Spiel feuern die Sender alle Matzen ab, die sie haben, um zu gucken, ob sie funktionieren. Dann denkst du, wieso sind das Statistiken zu Kyler Murray und Dak Prescott? Und wieso ist das Fox-Design? Wieso hat CBS Fox-Grafiken? Ja? In dem Moment habe ich einfach mal mir gedacht, das ergibt doch keinen Sinn. Und dann kam das Bild aus dem AT&T Stadium in Dallas. 18 Minuten vor Kickoff des Denver-Spiels. Und dann so, hallo, wir haben das falsche Spiel. Ja, wir kümmern uns drum. Wir geben mal in L.A. Bescheid. Ja. 11 Minuten vor Kickoff kam dann die Ansage, nein, wir machen das andere Spiel. Und dann lief hier ein Drucker heiß, kann ich dir sagen. Wir machen Dallas gegen Arizona. Wing it, ja, so nach dem Motto. Und dementsprechend, was zwischen 21.35 Uhr und 22.20 Uhr passiert ist, das ist in einem dicken, tiefen Nebel versunken, weil ich hatte zwar den Game Pass hier laufen, aber hatte plötzlich andere Sorgen.
Zu Recht.
Und ein bisschen Stress und ein bisschen Blutdruck plötzlich, ja? Also, ja. Aber irgendwie haben wir das souverän gerettet und ich durfte dann einen doch überraschenden Sieg der Cardinals gegen die Cowboys kommentieren, zumindest so, wie sich die Cardinals die letzten Wochen präsentiert haben. Aber eine Defense, die wirklich die Cowboys in der ersten Halbzeit wirklich malträtiert hat, muss man fast sagen. Und offensiv hat es wieder mal gut funktioniert für die Cardinals. Und im Endeffekt holt man dann 25-22 Sieg, wo sich die Cowboys am Ende ärgern, weil es gibt einen Fumble von Chase Edmonds, den sie nicht mehr challengen können, weil sie keine Auszeiten mehr haben und man noch außerhalb der Two-Minute-Warning ist. Aber auf der anderen Seite, wenn ich mir so anschaue, wie es halt die ersten drei Quarter lief, dann darf ich mich auf Cowboys-Seite aber vielleicht auch nicht zu laut beschweren, weil das Spiel habe ich irgendwie jetzt ganz besonders als Offense selbst in den Sand gesetzt.
Ja, das haben sie selbst in den Sand gesetzt, absolut richtig. Das war ein etwas enttäuschender Auftritt. Bei den Cowboys werde ich nicht ganz stolz, weil ich nach wie vor denke, dass sie eigentlich wahrscheinlich das beste Potenzial haben von allen NFC-Teams, das höchste, aber da immer wieder Spiele drin sind, die wo gar nicht zusammengeht. Das war jetzt ein Spiel, das einerseits hat der Arizona Pass Rush zumindest Prescott aus dem Konzept gebracht. Die haben nicht besonders viele Sacks verbuchen können am Ende, aber sie haben ihn doch immer wieder bewegen können. Und er hat einfach auch ein paar Ungenauigkeiten gezeigt. Also das war jetzt sicherlich nicht das beste Spiel von Dak Prescott. Der war so ein bisschen off. Ja, dazu kam, dass die Cardinals ganz entgegen ihrer bisherigen Saison das Run-Game der Cowboys super gut unter Kontrolle hatten. Hätten die Cowboys vielleicht ein, zwei mehr noch versuchen können, aber haben sie halt nicht gemacht. Wie gesagt, ist bei der normalen Form von Prescott auch nachvollziehbar, aber das haben sie relativ schnell aufgegeben. Das lief auch wirklich nicht gut. Also Respekt an die Line und die Front der Cardinals. Das waren insgesamt auch ziemlich gutes Spiel. Chandler Jones hat für viel Druck gesorgt, auch wenn es am Ende nicht für einen Sack gereicht hat, aber hat Tyron Smith immer wieder für Probleme gestellt. Budda Baker war
auch sehr auf vorne unterwegs, ne? Also
Budda Baker haben sie, Budda Baker, der hat richtig viel in der Box gespielt. Sie haben Zaven Collins halt mehr eingesetzt als sonst, ihren First-Round-Rookie von Tulsa. Das war insgesamt, wie gesagt, war Isaiah Simmons war sehr präsent. Das war eine gute Leistung der Defense, die eben wirklich es geschafft hat, auch den Cowboys den Lauf zu nehmen, Prescott genug unter Druck zu setzen und hinten nicht total planlos zu sein. Also von daher, das am Ende, das ist dann wieder das übliche Prevent-Defense, da lässt man dann ein bisschen mehr zu, weil man eben sich nicht den tiefen Ball kassieren will. Okay, aber grundsätzlich war das endlich mal wieder ein guter Auftritt des ganzen Teams der Cardinals. Das war ein guter Auftritt von Kyler Murray auf jeden Fall, der seine Waffen, die er gerade noch hatte, das war ja alles relativ, da haben ja nun mal einfach wichtige Spieler auch gefehlt, gut eingesetzt hat. Und du hast vollkommen recht, diese beiden Läufe von Edmonds am Ende, das waren ja zweimal Pitches, also Option-Pitches, die fand ich ein bisschen weird, weil ich das war bei dem davor schon so, wo er fürs First Down gelaufen ist, wo ich das Gefühl hatte, er will natürlich im Feld bleiben, er will nicht sliden, weil er damit natürlich Yards wegschenkt, aber warum geht er nicht Kopf voran? Also warum schmeißt er sich nicht nach vorne? Hat er irgendwie sowas Halbes gemacht? Und das sah, ich meine, der war ja eh schon angeschlagen. Das sah einfach schon so aus, als ob er sich dabei verletzen könnte. Und dann macht er das Ganze über links dann nochmal und da rutscht ihm dann eben der Ball raus. War nicht so richtig geschickt. Könnte man ihm vielleicht nochmal beibringen, wie er das etwas besser macht. Keine Frage. Ja. Für die Cardinals einfach ein wichtiger Sieg, auch um wieder ein bisschen in die Spur zu kommen. Wie gesagt, die Cowboys werde ich nicht ganz schlau draus, warum alle Teams, aber das gilt natürlich nicht nur für die Cowboys, die sind jetzt nur der Aufhänger, warum alle Teams, gerade in der NFC, wo du halt insgesamt vielleicht ein bisschen höhere Qualität durch die Bank hast, so inkonstant auftreten.
Amari Cooper eigentlich das ganze Spiel unsichtbar, Michael Gallup hat sich das Kreuzband gerissen.
Das kommt noch dazu, das ist natürlich ein ganz, ganz üble Nachricht noch. Natürlich. Also die Cowboys haben ein bisschen Depth auf Receiver mit Wilson, mit Noah Brown und solchen Spielern, aber Gallup ist eigentlich wirklich ein wichtiger Moment dieser Offense.
Und bei den Cardinals darf man nicht vergessen, es fehlten James Conner und Rondale Moore. Also die waren jetzt, das
plus
Hopkins sowieso, aber
Ja, ich meine, das war ziemlich zusammengeschossene. Und
ich möchte darauf hinweisen und ich möchte dieses Play auch pushen und ich habe schon in Übertragung gesagt, es wird vielleicht nicht die Liebe bekommen, dass es verdient hätte, weil es ein Special Teams Play war, aber der Catch von Jonathan Watt bei diesem Punt Fake ist für mich Top 3 dieses Jahr in der NFL, vielleicht sogar Top 1.
Definitiv.
Und er hat viel zu wenig Liebe bekommen, weil es nicht Odell Beckham oder sonst war ein Receiver bei irgendeinem Star Touchdown war, sondern weil es halt ein Punt Fake in der Mitte des Feldes war.
Absolut. Und ich habe mich sehr gefreut. Jonathan Ward ist ein alter Bekannter von mir aus der Mac, den ich damals auch als Deepest Sleeper ein bisschen gepusht habe. Ich hätte nicht gedacht, dass der es wirklich irgendwie richtig in die NFL schafft, aber ich habe es zumindest nicht für ausgeschlossen gehalten. Und der hat sich ein bisschen festgespielt in den Special Teams. Insbesondere kriegt er ab und zu jetzt auch Snaps in der Offense, je nachdem, wie die Running Back Depth da so aussieht. Das war ein fantastischer Catch, der in der Tat mehr Aufmerksamkeit bekommen hätte sollen. Von mir hat er die mehr als genug bekommen.
Und natürlich sitzen sie da als Kommentator und sind eh schon ein bisschen am Schwitzen, weil Vorbereitung wird überbewertet und man sitzt da ja so halb blank mit vielen gedruckten Unterlagen, aber eigentlich wenig befasst mit dem Spiel an sich. Also natürlich das Allgemeinwissen für die NFL ist da, aber ne, spezifisch für dieses Spiel bereitet man sich ja dann noch immer gezielt vor. Und dann läuft da so ein Spieler und man denkt sich gerade, who the fuck is Greg Dortch? Und natürlich schaut man dann einmal auf Twitter und sieht Herrn Wegwerth feiern, weil natürlich kennt Herr Wegwerth den.
Ja, das ist ein großer Favorit gewesen von mir bei Wake Forest. Ein sehr kleiner Receiver, auf den ich jahrelang in der NFL gehofft habe, der irgendwie bei den Jets war, dann war er bei den Panthers. Da habe ich gesehen, okay, das erste Spiel, wo er spielt, ich mochte den am College sehr, muss ich unbedingt reinschalten, habe dann das Panthers-Spiel gesehen. Er wurde als Punt-Returner eingesetzt, hat, glaube ich, seinen ersten oder zweiten Punt gemacht und kurz danach war er dann auch nicht mehr bei den Panthers. Und jetzt hat es irgendwie 1,5 Jahre gedauert und er ist jetzt, er war jetzt die ersten, er hat jetzt die letzten Spiele schon ab und zu als Returner gespielt bei den Cardinals, weil da eben die Depth of Receiver ja auch so dünn ist. Und jetzt wurde er endlich mal in der Offense eingesetzt. Gleich beim ersten war, glaube ich, sogar das erste Play vom Scrimmage, wo er den Jet Sweep da gehabt hat. Ja. Oder? Also hat mich sehr gefreut, hat ein paar großartige Spiele gemacht für Wake Forest. Und
du sammelst dich hier gerade und denkst, okay, die Rosse habe ich halbwegs im Kopf, er hat Lauf 83, what?
Es ging nicht nur dir so, ich weiß nicht mehr, wo es war. Irgendwer hat mich gleich an die 13 gedacht. Ich glaube, die 13 ist Christian Kirk, oder? Also und hat dann gleich, hier Lauf von Christian Kirk. Ich habe es gleich gesehen, weil ich natürlich auf den Spieler ein bisschen geeicht war, aber klar, das ist natürlich dann die eigene Nerdigkeit sozusagen. Das, weil ich jetzt bei den Cardinals ein bisschen mehr hinschaue, weil die haben so in der hinteren Depth haben sie halt so meine ganzen, sagen wir mal, kleineren College-Lieblinge, die nicht so bekannt waren, wie Jonathan Ward, wie eben Greg Dortch oder auch etwas bekannter Eno Benjamin, der ja auch kurz gespielt hat. Plus Chase Edmonds, also die Cardinals Skill Group, da kann ich mich ein bisschen rein vergucken.
Okay, also wir wissen, für wen das Herz von Jan Wegwerth in den nächsten Wochen erstmal schlägt.
Das ist Playoffs, muss ich mir noch überlegen, wem ich da mein Herz schenke. Das braucht noch einen Moment.
Aber du würdest dich für die Herren Dortch, Benjamin, Ward und so freuen, oder?
Edmonds und so freuen und Kyler Murray ist ja jetzt auch kein unsympathischer Zeitgenosse. Irgendwie nur die Cardinals und irgendwas, ich weiß nicht warum, aber die Cardinals, da werde ich irgendwie nicht so recht warm mit.
Wie nimmst also du seinen Rent-Damage für dich, oder wie?
Nee, gar nicht mal. Das wäre für mich Miami. Aber, ja, beides. Aber ist richtig, aber das verbinde ich damit nicht so. Irgendwie sind die Cardinals für mich auch in den Jahren von Kurt Warner, oder wo sie spektakulär waren, sie bleiben halt irgendwie so eine, ja nicht mal eine graue Maus, sondern irgendwie so ein, naja, ist halt da Team. Entschuldigung an alle Cardinals-Fans an dieser Stelle, aber
ja, aber ich finde, das galt tatsächlich für die ersten 10 Jahre, wo ich die NFL verfolgt, ja nicht die ersten 10, die ersten 7, 8, sag ich mal, wo ich die NFL verfolgt habe. Da waren sie wirklich die graue Maus mit dem einzigen Highlight, dieser Catch von Nate Poole gegen die Vikings, der damals, der 2003 die Packers in die Playoffs gebracht hat, ne? Als allerletzte Play gegen die Vikings.
Kent Graham war, glaube ich,
der Nein, McCown.
Ja. Nicht? Ah, was McCown, okay. Stimmt, der war auch
was
da.
Man für, und, was man
Shades
was
of McCown.
Was man für unnützes Wissen so mit sich mitschleppt, ne? Luke McCown auf, ne, nicht Luke McCown, doch. Josh McCown. Nee, Josh McCown, nicht McCown, genau, der Bruder kam ja später. Josh McCown auf Nate Poole.
Luke war dann bei den Browns.
Die
12
auf die 89. Aber mit Kurt Warner und dann gab es zwischendurch gab es doch, genau, dann die Super Bowl-Teilnahme und
ja, mir ging es ja nicht um gut. Das ist ja, was aber
sie haben sich zumindest auf die haben. Karte gespielt. Und war nicht unsichtbare graue Maus über Jahre. Also die Jets gesagt, zum Beispiel, da haben wir auch alle gut gedacht, aber sportlich bis auf 1-2 Jahre, wo sie mit Mark Sanchez mal im AFC Championship Game standen, aber da war nicht so viel. Washington die letzten 15 Jahre, jetzt mal ganz ehrlich, was war das? Also die ich finde
RG3.
Ja, aber das war auch nur kurz.
War ein Jahr, aber das war toll.
Aber Arizona, haben sich schon von der grauen Maus weggearbeitet.
Ich, wie gesagt, für mich, du siehst es jetzt, du guckst jetzt auf die Records. Das ist mir aber bei grauer Maus relativ egal. Die Jets werden für mich nie eine graue Maus sein. Die Cardinals sind es auch mit guten Records. Es ist, ich mache es jetzt nicht unbedingt nur daran fest, wer wie viele Spiele gewinnt.
Okay, aber ja, aber
oder die Giants werden auch nie eine graue Maus sein. Können auch noch die nächsten 10 Jahre irgendwie rumgurken wie jetzt und Joe Judge behalten, aber graue Maus sind sie irgendwie trotzdem für mich nicht. Keine Ahnung.
Nun.
Die Jaguars werden es immer sein. Die können auch mit Bortles ins AFC Championship Game kommen und einen Miles Jack Fumble Six entfernt davon sein, in den Super Bowl einzuziehen. Trotzdem sind sie eine graue Maus.
Ja, von den Jacksonville Jaguars muss da über Jahre mehr kommen, damit man sie ernst nimmt. Das stimmt schon. Gut, dann, also San Francisco schlägt Houston 23-7, da wollen wir keine große Zeit drüber verlieren, die Saints schlagen Carolina 18-10, auch das nicht, Seattle scheint irgendeinen Hass gegen die Detroit zu haben, verprügelt die 51-29 in dem, was vielleicht das letzte Heimspiel von Russell Wilson als Seattle Seahawk war, man weiß es nicht, aber Amon-Ra St. Brown übrigens der erste Rookie, der 8 oder mehr Catches in 5 Spielen am Stück hat. Das haben wir die letzten Wochen schon gesagt. Der spielt sich auch bei den Amerikanern so ein bisschen in den Vordergrund. Merkt man Woche für Woche und auch letzte Woche dann wieder, obwohl Detroit gegen Seattle kein Spiel war, was irgendeine Aufmerksamkeit per se verdient hat, weil das Playoff-Geschehen spielt halt woanders, aber auch das wurde von den amerikanischen Analysten dann wieder aufgenommen. Also da, wenn es eine positive Überraschung bei Detroit gibt, dann anscheinend St. Brown.
Ja, der spielt richtig stark. Ich meine, jetzt haben sie ihn ja sogar auch im Backfield eingesetzt, also in so einer, wenn man so will, Debo Samuel-Rolle. Der Touchdown war ja kein, war ja nicht irgendwie ein Endaround, sondern es war ja wirklich ein ganz regulärer Run. Und das, ja, ist halt einfach ein physischer Receiver, der gute Routen läuft, der sichere Hände hat, der vielleicht nicht dieses super Upside hat irgendwie, aber das brauchst du manchmal eben auch nicht. Der ist genau das, das hatten wir ja mit Christian auch bei den Sofa-Scouts, der ist wirklich genau das geworden, was man gedacht hat, und das aber sehr schnell, ziemlich gut und ist beeindruckend, muss man so deutlich sagen, ist beeindruckend, was er für eine Rookie-Saison spielt. Das ist sicherlich ein Baustein, auf den die Lions in den nächsten Jahren setzen werden. Sie haben ja ein paar talentierte Spieler. Das ist ja nicht komplett talentfrei, ist eigentlich kein Team. Ist richtig, aber ich denke, dass die sehr stark auf Amon-Ra St. Brown setzen werden. Und auf der anderen Seite, ja, bei den Seahawks könnte das Ende einer Ära sein. Das wissen wir natürlich jetzt noch nicht. Und zugleich vielleicht ein bisschen bemerkenswert, dieser plötzliche, rasante Aufstieg ihres eigentlichen ehemaligen First-Round-Buffs Rashad Penny, der momentan alle in Grund und Boden läuft, in fast jedem Spiel mindestens ein Big Play kreiert. Und ja, nachdem er irgendwie 3 Jahre lang gefühlt bei jedem Lufthauch verletzt war oder wenn er mal aufs Spielfeld kam, ein Cut oder habe ich mir eine Zerrung geholt oder so, oder vielleicht auch schon beim Unterschreiben des Rookie-Vertrags, sich irgendwie in der Hand was gezerrt, ist der momentan kaum zu stoppen. Für ihn genau richtig, denn er wird jetzt Free Agent. Haben natürlich vollkommen rechtfertigt, haben die Seattle Seahawks seine Fifth-Year-Option halt nicht gezogen. Und jetzt kann er sich womöglich einfach auch einen ganz netten Vertrag irgendwo angeln, wobei auch hier Vorsicht geboten ist. Denn wenn ein Spieler in seinen 4 Saisons immer verletzt ist, ja diese Saison auch eine ganze Zeit, und jetzt plötzlich auftritt. Es lag bei ihm ja nie wirklich am Talent, sondern einfach daran, dass er nicht fit ist. Und wenn ein Spieler dauerhaft nicht fit ist, kann man halt nicht mit dem rechnen. Und daher denke ich, wird es eher auf einen Prove-It-Deal hinauslaufen, aber vielleicht einen, der jetzt doch eine Ecke besser dotiert ist als vielleicht noch vor 4 Wochen.
Also 1-2 Jahre mit vielen Incentives wahrscheinlich.
Irgendwie sowas. Das soll halt auflaufen. Ja, ne? Und ja, klar, Wilson hat man jetzt erstmal ein schönes letztes Heimspiel dieser Saison gegeben, wo er ja auch noch ein paar Touchdowns werfen durfte, auch kürzerer Art. Ja, mal schauen. Ich kann mir immer noch keinen richtigen Reim draus machen, wie das bei den Seahawks weitergeht, muss ich ganz ehrlich sagen.
Hauptsache die Seahawks spielen bei 2. und 9 einer gegnerischen 30 mit 2 Minuten auf der Uhr noch einen Jet Sweep für 30 Yards, ne?
Naja,
dann knien die es zwar ab, aber ja. Ich dachte so,
eine Überraschung muss nicht sein.
Wollen sie denn Campbell ein bisschen kitzeln, aber gibt es da vielleicht History? Keine Ahnung, auf jeden Fall, ja. Die Seahawks.
Vielleicht wollten sie auch nur mal prüfen, ob er wirklich Kniescheiben beißt, aber wer weiß.
Es gab noch das Spiel Chargers gegen Broncos, das haben die Chargers relativ deutlich gewonnen. Das wäre ja eigentlich dann mein Spiel gewesen, aber gut, passiert. Die Frage ist bei den Broncos, was passiert mit Vic Fangio?
Gute Frage. Ist natürlich jetzt, also war so eine Saison, die ja eigentlich durch die Bank durchschnittlich war, mit einem leichten Downer noch am Ende.
Die Frage ist halt, gibst du ihm die Schulter in den Offense Woes, ja oder nein? Wer hat zum Beispiel entschieden, dass man Surtain draftet und eben nicht einen Quarterback?
Ja, keine Ahnung. Kann ich nicht sagen. Was man ja schon sieht, ist, dass Pat Surtain ein sehr, 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 sehr guter Corner ist. Das lindert natürlich so ein bisschen auf dem Feld lindert es so ein bisschen diese Entscheidung, gerade wenn man sich auch anguckt, wie sehr die Quarterbacks strugglen. Das wusste man natürlich damals nicht. Das wäre jetzt ja nur um Justin Fields gegangen. Wir können Mac Jones jetzt nicht in diese Rechnung mit einnehmen.
Aber Denver, also Vic Fangio ist Defense Coordinator von Background, ja?
Richtig,
die
aber
die Defense der Denver Broncos ist
Koordinator und der wurde
die
ja
Defense
immer
der Denver Broncos ist die, ist die beste nach Punkten. Also er macht seinen Job.
Offensiven Struggles bekannt
also
gemacht.
Die Defense der Broncos ist die beste nach Punkten, er macht seinen Job. Jetzt ist halt die Frage, was machst du mit dieser Offense und wem gibst du dafür die Schuld?
Ich habe es ja gerade gesagt, man hat auch schon anderen defensiv geprägten Trainern die Schuld für ihre Offenses gegeben, nee. Da ist ja nicht der Erste.
Aber es gab ja auch defensive Headcoaches, die im Laufe der Saison ihren Job an andere gegeben haben und dann wurde es dann besser und ach.
Gut, aber das ist ja eine ganz andere Situation als die sich bei den Broncos stellt.
Und die wurden dann behalten und ja. Also wir sind gespannt, was da passiert offensiv mit einer der schlechtesten Outputs seit Jahren bei den Broncos. Und die Defense ist da, bloß das funktioniert irgendwie als Gesamtes weniger. Von daher, ja, schauen wir mal. Dann Sunday Night, auch da können wir die Frage nach einem Trainer stellen. Wobei, wir müssen noch die Frage nach dem Quarterback stellen. Also die Vikings wussten dann im Laufe der Woche, dass sie ungeimpfter Quarterback ausgerechnet in dem Spiel, wo es um alles oder nichts geht, weil wenn sie das verlieren, sind sie raus aus den Playoffs und nicht spielen kann, weil der Corona positiv getestet wurde. Auch da sind wir hier bei Leadership. Also das mit der Impfung ist, aber wir sind halt bei Leadership-Qualitäten. Kannst du es als Quarterback, der so gut bezahlt wird, eigentlich verantworten, dass du dein Team in so eine Position bringst, aus der persönlichen Entscheidung heraus? Aber bitte sehr. Auf jeden Fall durften wir dann Sean Mannion betrachten und Sean Mannion, das war, ich will jetzt nicht sagen Mike Lennon noch schlimmer, weil die Vikings bekamen dann nicht mal Laufspiel etabliert. Also die Packers haben Dalvin Cook komplett im Griff gehabt, bis dann die Vikings auch gar nicht mehr laufen wollten und dann musste Mannion halt werfen und dann wurde es noch hässlicher. 37-10 ungefährdeter Sieg für die Packers, die jetzt Nummer 1 in der NFC sind. Und die Vikings haben sehr viele Baustellen und Fragezeichen.
Ist ja eigentlich alles schon gesagt. Sean Mannion war halt limitiert. Und dann haben sie ja noch kurz den Herrn Mond eingesetzt und den aber auch gleich wieder rausgenommen nach irgendwie einem Drive. Und Mike Zimmers Kommentar danach über Kellen Monds Zukunft war einer der übelsten Kommentare, die ich in den letzten Jahren von einem Coach nach dem Spiel über einen seiner Spieler gehört hat.
Also die Frage war, nachdem die Vikings aus den Playoffs raus sind, war die Frage einer Journalistin, sehen wir dann nächste Woche mehr, also ob er mehr von Kellen Mond sehen will nächste Woche quasi als Evaluierung für die Zukunft. Weil kam dann nur so ein relativ trockenes Nein, auf keinen Fall. Und als dann einer nachgehakt hat, wie er jetzt dazu kommt, ich sehe ihn jede Woche. Ja.
Ja.
Ich war auch kurz, aber auf der anderen Seite, also wie schlimm muss es sein, dass du ihn nicht mehr in der zweiten Halbzeit mal mehr bringst, nach dem, was dir Manning gezeigt hat. Ich meine, die Offense funktioniert halt gar nichts. Zwischendurch war der Center der beste Receiver des Spiels, weil der einen abgefälschten Ball 20 Yards nach vorne trägt.
Ja, wahrscheinlich relativ wenig.
Aber ja, das muss eine Katastrophe sein dann. Also anders kann man das ja nicht erklären. Also oder weiß man immer schon, dass es nicht weitergeht und es ist ihm jetzt alles egal.
Trotzdem bringst du sowas nicht.
Ja, eigentlich nicht, ne?
Nee.
Weil das war jetzt nicht nur unter den Bus geschmissen, das war schon. Also, Winston bei Arians ist nichts dagegen.
Nee, das war im Grunde, um ihm die NFL-Tauglichkeit abzusprechen.
Einem Rookie, das ist ja.
Ja, einem Rookie, den man ja jetzt auch nicht unbedingt in der letzten Runde gedraftet hat, ein Day-2-Pick. Ne?
Das war also dritte Runde?
Ja, ist. Genau das.
Ja, lassen wir uns überraschen. Das war alles anders. Die PTPK war dann quasi noch das Cherry on the Top eines insgesamt Abends zum Vergessen für die Vikings, die jetzt aus den Playoffs, wie gesagt, raus sind und dann nächste Woche noch ein Spiel gegen Chicago haben. Auch da werden wir dann sehen, inwiefern das dann für Matt Nagy das letzte Spiel ist oder nicht. Könnte spannend werden, dieses Duell. Die Packers Nummer 1. Und dann hatten wir noch das Monday-Night-Spiel. Die Steelers mit dem letzten Heimspiel wahrscheinlich von Big Ben gegen die Cleveland Browns. Die Steelers gewinnen das 26-14. Die beiden Quarterbacks kombinieren 84 Passversuche zu insgesamt 300 Yards Raumgewinn. Das lässt schon tief blicken, wie dieses Spiel gelaufen sein muss.
Es lässt kurz blicken, wie das Spiel gelaufen ist. Also gerade was Big Ben da veranstaltet hat, war halt schon auch ein bisschen witzig. Ne? Also da hat man gerade, war das in der ersten Halbzeit noch, diese mehreren Third and Longs oder Third and Mediums gehabt, wo er, ja, short of the sticks ist halt das falsche Wort eigentlich, weil er eigentlich an die Anspiellinie wirft. Mehrfach. Und das hat dann wenig überraschend nicht zu neuen First Downs geführt. Und ja, wenn man 46 Pässe versucht und damit 123 Yards macht, 109 abzüglich der Sacks, ist das natürlich recht wenig. 2,7 Yards pro Passversuch, das dürfte in den sehr unteren Regionen sein. Ja, war das letzte Spiel, ist natürlich für ihn schön, dass er das mit einem Sieg beendet. Ja, Big Ben, eine streitbare Figur, reden wir nicht drum herum. Ein Mensch, der sich abseits des Feldes ein paar Sachen geleistet hat, die nicht tolerabel sind und die von der NFL auch gern hätten härter bestraft werden dürfen. Aber das ist ja etwas, wo sich die NFL erst langsam dran gewöhnt.
Man muss dazu sagen, das war vor allem in den ersten Jahren seiner Karriere.
Ja, naja, nicht in den ersten, das war ja so eher im mittleren Segment, sag ich mal.
Das,
ne?
War aber noch in den 2000ern, aber, oder? Also.
Wenn dann Ende, aber das wäre ja dann im mittleren Segment. Das einzig Positive vielleicht für die Steelers ist, dass Najee Harris in den letzten Spielen ein bisschen auf Touren gekommen ist, nachdem man dann den ja irgendwie gefühlt die ganze erste Saisonhälfte in die Wand hat laufen lassen. Das war jetzt vielleicht sogar sein bestes Spiel, also von den Yards auf jeden Fall, ist natürlich ein bisschen geschönt durch diesen Garbage-Time-Touchdown am Ende. Aber auch vorher war es einfach ein Spiel, in dem er konstant für Yards gesorgt hat. Also so ein bisschen diese Jerome Bettis-Rolle, wenn man so will, übernommen hat. Diese 6 Yards, 7 Yards, 4 Yards, 3 Yards, 6 Yards. Das tut natürlich in der Defense weh.
Während die Spiele davor eher 2 Yards, 0 Yards, 1 Yard, 2 Yards, 0 Yards, minus 2, 1 Yard, 0 Yards war, ne?
Ja, und nebenbei und ab und zu noch den Swing Pass für minus 2, weil Big Ben den spät wirft und er schon sich drei Spielern gegenüber sieht. Gegen den ersten schafft das meistens noch, die nächsten beiden bringen ihn zu Fall. Ja, auf der anderen Seite Baker Mayfield, kein gutes Spiel erneut und danach irgendwie auch noch eine etwas unglückliche Pressekonferenz, wo er seinen Coach oder seine Coaches und seinen Tackle halt unter den Bus wirft, weil man könnte ja gegen TJ Watt auch anders spielen, wenn der Rookie nichts hinkriegt, sollte man ihn doch wenigstens mit einem Backchippen oder einem Tight End dahinstellen. Ist ja richtig, sollte man sich vielleicht nach so einer eigenen Leistung nach dem Spiel klemmen, solche Kommentare, kann man auch intern ansprechen. Wird es eine Entscheidung geben müssen bei den Cleveland Browns.
Ein Jahr Vertrag hat er noch, jetzt hat er ja eine schwierige Saison mit einer unterdurchschnittlichen Leistung abgeschlossen, bei der er noch 9-mal gesackt wurde, 2 Interceptions geworfen hat und insgesamt, ja, die Offense der Browns, ja, das ganze Jahr schon ein Problemfall. Ja.
Das war eine ziemlich enttäuschende Saison der Cleveland Browns, das muss man so deutlich sagen. Da waren die Hoffnungen ganz woanders gelagert und da jetzt mit einer negativen Bilanz rauszugehen, haben, glaube ich, wenige mitgerechnet.
Und die Playoffs verpasst, also die Browns waren schon nach dem Sonntag raus aus dem Playoff-Rennen. Also das stand schon vor dem Monday-Night-Game fest, dass da nichts mehr geht. Und ein Jahr, nachdem man auch in den Playoffs in Pittsburgh überrascht hat und zumindest auch in Kansas City gut dabei war, jetzt also diese doch enttäuschende Saison 7-9 und große Fragezeichen. Was die Zukunft von Baker Mayfield angeht, der das letzte Spiel nicht spielen wird, das wurde jetzt vor einer Stunde bekannt, er wird sich einer Schulter-OP unterziehen und damit dann nächste Woche raus sein.
Ja, macht ja eh keinen Unterschied.
Gut.
Und dann war es das für den Spieltag. Dann machen wir noch kurz Peking against the Spread für Spieltag Nummer 18 und dann verweisen wir auf College, das dann auch noch kommt. Aber erstmal kurze Pause und Peking against the Spread. Bis gleich.
Bring it home, der 4-Minute Drill.
Teil 2 bei den Sofa Quarterbacks NFL. Wir picken gegen den Spread und versuchen das zumindest so zu halten, dass es auch um Playoffs halbwegs geht. Also Hinweis: Es gibt zwei Samstagsspiele bei ESPN und ABC und natürlich auch im Game Pass und wahrscheinlich dann auch bei The Zone. Die Relevanz, ja, kann man sich wahrscheinlich drüber streiten, aber ja, müssen wir mal, also die Spiele sind Denver gegen Kansas City am Samstag um 22.30 Uhr und Eagles gegen Cowboys in der Nacht von Samstag auf Sonntag um 2.15 Uhr. Dann schauen wir mal auf die Spreads, die uns da geboten werden. Dann fangen wir an bei diesen Samstagsspielen. Die Broncos gegen die Chiefs. Die Chiefs Favorit mit 10.
Ich gehe mit den Chiefs in höher. Sie haben ja immer noch die Chance, also das werden sie nicht ganz leicht angehen, weil sie ja immer noch die Chance auf den One-Seed haben. Chiefs mit mehr als 10.
Gut, dann die Eagles haben die Cowboys zu Gast. Die Cowboys sind Favorit mit 7.
Na, ist mir zu hoch. Kann gut sein, dass die Cowboys das gewinnen, aber die Eagles... Es ist natürlich immer eine Frage bei all diesen Spielen. Wer ist mit seinem, wem ist das Seeding eher egal? Wer schont lieber ein paar Spieler? Wer tritt mit der vollen Kapelle an? Von daher könnte man eigentlich diese Spiele am ehesten tippen am Spieltag selbst. Jetzt müssen wir das so ein bisschen quasi ins Trübe reinmachen. Ich gehe mit den Eagles, beziehungsweise nicht mit den Cowboys, mit plus 7.
Okay, dann das Battle of Ohio, Cleveland gegen Cincinnati in Cleveland. Also ohne Baker Mayfield, Cincinnati Favorit mit 3.
Ja, ich glaube, war es nicht sogar gestern oder so noch, oder heute Morgen noch sogar, das schon Cleveland mit 3, ja, nee, genau, das war ungewöhnlich. So war es, jetzt komme ich durcheinander. Ich gehe mit den Bengals trotz allem. Ich denke, ich kann mir gut vorstellen, dass sie Burrow schonen werden, vielleicht auch den ein oder anderen Spieler, aber gegen ein wahrscheinlich Case Keenum-Team, ich gehe mit den Bengals.
Okay, Lions gegen Packers schenken wir uns, weil die Packers können schonen, was sie wollen. Dann Jaguars gegen Colts, die Colts mit 15,5.
15,5 ist mir zu viel, das sage ich ganz deutlich. Die Colts werden das klar gewinnen, aber eben vielleicht auch nur mit 14.
Gut, dann zwei, die irgendwie im Playoff-Rennen noch leben, aber ja, ein bisschen abhängig sind vom Rest. Die Ravens gegen die Steelers. Die Ravens mit 5,5.
Ist Lamar wieder fit?
Ja. Aber macht das einen Unterschied?
Das würde für mich einen Unterschied machen, ja. Wenn Lamar fit ist, nehme ich die Ravens, wenn nicht, gehe ich mit den
Steelers. Das Hinspiel, da hat zwar Lamar gespielt, aber der hat ja auch mehr den Stadionboden aus allernächster Nähe betrachtet als sonst was.
Trotzdem bleibe ich bei meinen Tipps.
Okay. Dann, die Titans können, sofern die Chiefs gewinnen, müssen die Titans dann am nächsten Tag in Houston gewinnen. Die Titans sind Favorit mit 10,5.
Uff, ich bleib drunter. Die Titans gewinnen das, aber würgen sich einen zurecht.
Da die Falcons nicht gegen Buffalo gewonnen haben, sind sie aus dem Playoff-Rennen raus, spielen aber noch gegen die Saints, die in diesem Playoff-Rennen irgendwie auch noch überleben. Deshalb, also das hätte unter Umständen wäre auch das ein Win-and-In gewesen, aber die Saints Favorit mit 4,5 in Atlanta.
Weißt du was, Nicola? Ich gehe mit deinen Falcons. Ich will, es geht ja in der NFC um Saints oder 49ers und im Sinne von spannenden Playoffs würde ich hier eindeutig für die Niners plädieren. Und da ich da nicht ganz sicher bin, ob die Niners das eigenständig schaffen, muss ich immer den Falcons
geben. Gut, dann haben die Bills die Jets zu Gast. Es geht um die AFC East. Die Bills Favorit mit 16,5.
Du willst nicht sicher sein?
Das ist mir viel zu hoch.
Mir auch.
Also kannst du mir nicht erzählen, dass Bills, also ich finde nicht, dass
Quervergleich ist
aber schwierig. Also, dass das deutlichste Spiel des Wochenendes sein soll bei den Matchups. So,
würde ich
auch so wie, auch Team, so wie die mitgehen. Teams in den letzten Wochen aufgetreten sind. Die Jets lassen sich ja, die Jets die letzten Wochen waren ja kein Pushover.
Nee, ich gehe auch drunter.
Da,
ich stimme dir vollumfänglich
dann zu. Dann die Rams gegen die Niners. Es geht um den Titel in der NFC West. Die Rams mit 4.
Die Niners haben ja immer so ein bisschen, wie war das, die Nummer der Rams gehabt, ne? Die letzten.
Und Stafford ja gefühlt die Nummer von jedem.
Jedem DB zumindest.
You get a touchdown.
Wer hat noch nicht, wer will nochmal? Ich gebe mir den Niners. Good. Come on. Du hast mich überzeugt.
Dann Dolphins gegen Patriots in Miami. Die Patriots Favorit mit 6,5 in Miami. Das Hinspiel, wir erinnern uns alle, ist eigentlich im Grunde genommen der Grund, warum die Patriots jetzt nicht AFC-Meister werden. Dieser dumme Fumble da am Ende.
Richtig. das war. Da werden sie sich noch drüber ärgern. Noch heute drüber ärgern. Weißt du was? Ich gebe mir den Dolphins.
Ja. Miami am 17. Spieltag war jetzt noch nie so wirklich das Pflaster für die Patriots, so gefühlt, ne? Ja. Gut, dann Cardinals gegen Seahawks. Cardinals mit 6,5.
Ist die Run-Defense der Cardinals auf einen so gut Running wie Rashad Penny eingestellt? Ja, ich gehe schon mit den Cardinals. Haben, glaube ich, eine aber gute Passung, vielleicht ein weniger. Wenn ich
mich recht erinnere.
Ja, gut.
Und eine unterirdische Lauf-Defense, genau, das war das Problem.
Richtig, aber das haben sie ja gegen Elliott, haben sie das ja anders, also haben sie ja durchaus beeindruckend im Spiel davor ja auch schon. Da sind Verbesserungen zu konstatieren, die lasse ich nicht unter den Tisch fallen. Die Cardinals gewinnen aber knapper.
Also die Cardinals 4,7 Yards pro Lauf, ja, das ist ein bisschen viel, aber in der Defense. Tampa gegen Carolina, Tampa mit 8.
Tampa mit 24. Entschuldigung.
Die defensive Front, Panthers, gegen die Wilson sneaken wollte, gegen die O-Line der Panthers.
Ja, das wird hässlich. Also, wir haben ja jetzt zweimal hintereinander, das war ja das vorletzte Spiel der Panthers, oder? War das nicht gegen die Bucks? Nein, wir haben jedenfalls ja zweimal hintereinander 7 Sacks gesehen. Die Frage, die sich mir stellt, kriegt man den Three-Peat hin bei den Panthers oder
ja,
nicht?
Ja, Bucks-Saints, genau, ja.
Wenn ja, wird, also, das wird deutlicher. Selbst wenn die Gabbard spielen lassen, wird das deutlicher.
Letzter Sieg der Panthers gegen?
Weiß ich nicht mehr.
Colt McCoy Cardinals.
Sag's mir. Och, das ist schön. Gegen Colt McCoy sollte man immer gewinnen.
Jets, Saints, Texans, Falcons und Cardinals.
Ja, einen haben wir
Sunday
noch.
Sunday Night. Chargers in Las Vegas. Die Chargers mit 2,5.
Chargers ja? mit mir. Es ist soweit, Nikola, es ist soweit. Christian erlebt mal wieder Playoffs und die Chargers gewinnen ein wichtiges Spiel, do or die. Vielleicht sogar, das wäre schon lustig, auch mit dem Field Goal, oder?
Ich weiß halt nicht, wie hoch die Patriots kommen können. Jetzt stell dir mal vor, die Patriots werden Divisionssieger und die Chargers fahren wieder nach New England. Dann buddelt sich Christian Schimmel für 2 Wochen ein und will nichts hören.
Warum nicht? Wir können ihn da dann heimsuchen. Ich gehe mit den Chargers, das wird deutlicher.
Das, ja. Also wenn das in die Binsen geht, wissen wir, wer schuld war.
Nehme ich dann auf mich.
Nimmst du auf dich. Gut, dann war es das zu den Sofa-Quarterbacks NFL für diese Woche. Morgen gibt es noch die Sofa-Quarterbacks College Football, und wo wir über diesen total unerwarteten Finalisten aus Alabama reden werden. Endlich mal Sensation im College Football. Es ist fantastisch.
Ja, vor allem die Dramatik, Nikola.
Vor allem die Dramatik. Die Crimson Tide, die seit 2008 einen Schnitt von 12,5 Siegen pro Saison haben, wo die Saison eigentlich nur 12 Spiele hat. Aber ja, es ist fantastisch. Das also morgen mit den Kollegen auch Schimmel und Mieter. Und ja, ich glaube, diese Woche, wobei ich habe noch nichts gehört. Ich weiß nicht, ob es diese Woche eine Big Show gibt. Es gibt eine, dann Sonntag, dann Donnerstag 17 Uhr. Wenn nicht, dann nicht. Und ja, ansonsten, was es auf jeden Fall gibt, ist zusätzlich, das müssen wir noch sagen, Montag ist, in der Nacht von Montag auf Dienstag ist das Finale im College Football, ne? Nicht vergessen, 2 Uhr morgens, das sich aufzuschreiben, also zusätzlich zum letzten Wochenende in der NFL, das noch und schon mal auch aufschreiben, das erste Playoff-Wochenende, also übernächstes Wochenende. Es gibt ein Saturday Night Game, ein Sunday Night Game und es wird auch ein Monday Night Game geben. Also wer Playoffs verfolgen will, sollte unter Umständen Montag und Dienstag übernächster Woche dann überlegen, freizunehmen. Gut, dann entlassen wir Sie damit in den Abend und in die Woche. Danke Jan, danke liebe Zuhörer und bis zum nächsten Mal. Ciao.
You did what you had to do and you won the game.
Das waren die Sofa Quarterbacks mit der Extravaganza zur National Football League auf sportradio360.de. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen, Gegenbeispiele haben, schreiben Sie uns entweder auf unserer Facebook-Seite über unseren Twitter-Account @sportradio360 oder direkt an steilpass@sportradio360.de.
Great job, guys!
Und versäumen Sie nicht unsere nächste Big Show jeden Donnerstag neu auf www.sportradio360.de.
One day at a time. Keep getting better as a football team and we'll see what happens.